Es gibt nichts Schöneres, als WIMAF-Zuhörer zu sein. Das ist eine Lebensaufgabe, aber das ist eine, die macht den Menschen besser und schöner und leistungsstärker. Und deswegen sind wir besonders glücklich, dass ihr alle wieder hier dabei seid und gerade zuhört bei einer neuen, brandheißen, aktuellen Folge Wiedersehen macht Freude, dem Podcast, in dem wir alte Schinken neu betrachten.
Auch ein guter, ich finde es nicht okay, wie du mich nennst.
Ja. Alte Schinken neu betrachten, das könnte eine Sache sein. Gucken, ob ich da vielleicht von der Metzgerinnung noch ein kleines Sponsoring
reingeschafft. Ich glaube eher von der Chauvinisteninnung.
Wieso denn Chauvinisten? Alte Schinken, wieso ist das denn chauvinistisch?
Könnte man, ich meine, man könnte es benutzen.
Die Dame, die mir hier Chauvinismus unterstellt, ist die Dame, ohne die dieser Podcast, der wäre sowas wie so, man muss sich das vorstellen, wie so ein Lappen, der so halb zerrissen ist und der so ausgefranst ist an der Seite und der so in Müll geworfen wurde und wird der Müll abgeholt von der Müllabfuhr und dann ist das Müllauto verunglückt auf so einer Brache, wo seit 32 Jahren niemand vorbeigefahren ist. Und dann ist der Lappen das Letzte, was da noch liegt, nachdem der Müllwagen explodiert ist. So wäre der Podcast, wenn sie nicht dabei wäre. Gott sei Dank ist sie es. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Du füllst die Brache meines Herzens, Maria.
Wow. Ich weiß nicht.
Der Lappen komplett.
Ja. Es ist irgendwie ein Kompliment, aber auch gleichzeitig fühle ich mich super unwohl. Ich würde also sehr gern weiterziehen.
Ja, das machen wir, denn dieser Podcast wäre ebenfalls nichts, wenn wir nicht jedes Mal tolle Gäste hätten. Und auch heute haben wir uns sehr gefreut, dass wir es geschafft haben, uns alle drei an einem Tisch zu versammeln. Und dass er den ganzen langen, weiten Weg aus Stuttgart, wie, glaube ich, Stuttgarter in ihrer Landeszunge sagen, bis hierhin gekommen ist. Er ist Comedian, er ist ein wahnsinnig charmanter Typ und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Weber.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin ein großer Fan
cool. Dieses
Podcasts, treuer Hörer, wobei ich einschränken muss, ich höre, habe alle Podcasts gehört, in denen ihr Gäste hattet. Wenn ihr meine kleine Anspielung versteht, ja?
Ja. Ich verstehe die total. Also bei mir muss ich überhaupt niemand entschuldigen. Ich wäre gerne nicht dabei. Also von daher.
Ein treuer Begleiter wart ihr auf langen Autofahrten.
Ja.
Ah, sehr schön.
Ja, sehr schön. Ich fühle mich ein bisschen wie dieses Kind aus, wie ist das Last Action Hero mit dem goldenen Ticket.
Ja.
So sitze ich jetzt hier in dem Podcast und lausche deinem Hi und vielleicht deinem Wow. Ich freue mich so.
Wow.
Ist eigentlich.
Ich hoffe, dass es aber keinen Bösewicht mit einem Glasauge gibt.
Mit einem Koffer voller Glasaugen. Ist denn eigentlich das goldene Ticket, ist das eigentlich eine Anspielung auf Willy Wonka? Fällt mir mal gerade so auf, das goldene Ticket in Last Action Hero.
Bestimmt.
Weil Willy Wonka ist doch
eine Anspielung. Aber ich mochte Last Action Hero übrigens mega gern.
Ja, super Film.
In was für eine Reihe könnten wir den denn reindrängen?
Ist der nicht von Renny Harlin?
Da müssen wir einfach wieder irgendeine neue anfangen. Ja. Wir fangen ja jede Woche auch eine neue Reihe an.
Das stimmt.
Ja,
wir suchen uns einfach einen Schauspieler aus, der nur in dem Film mitgespielt hat und das ist dann seine Reihe.
Genial. Ja. Wir gucken so alle Filme, die Last Action Hero heißen.
Heute gucken wir was anderes, denn eine der ersten Reihen, die wir gestartet haben, tatsächlich sogar eine der Reihen, die so ein bisschen auch die Initialzündung für uns beide war, das hier überhaupt zu erfinden. Also das war so eine
Obwohl wir beide eigentlich keine riesen Fans sind von der Reihe.
Aber das ist ja dann natürlich auch gerade das Gute, weil man dann sehr befreit darüber reden kann.
Ich fühlte mich sehr befreit heute früh, als ich ihn gesehen habe. Das schon mal vorweg.
Eine tolle Filmreihe, Filmgeschichte geradezu, denn wir gucken heute wieder einen Bond. Und dieses Mal in der Reihe ist dran der Film Thunderball oder auf Deutsch Feuerball. Und ich habe mir direkt als Untertitel aufgeschrieben, um das einfach mal so ein bisschen schon zu beschreiben, der nasseste Bond aller Zeiten.
Das stimmt.
Zu der Thematik
habe ich auch ein, zwei Kommentare.
Ich hätte, als ihr mir genannt habt, wir gucken Feuerball, hatte ich auch kurz überlegt, welcher Bond ist es genau, weil ich hatte doch irgendwie alle gesehen, aber irgendwie hatte das Bild von der Raumstation im Kopf, aber der war es nicht. Hab dann bei IMDb geguckt und dann war einer der ersten Kommentare, verglich den Film für diese Zeit mit der Matrix. Und also wirklich so
ist das was Gutes? War das gut oder schlecht gemeint?
Es war positiv gemeint, als wirklich so wirklich herausragenden Film seiner Zeit mit der neue Marsch, der besetzte. Und deswegen waren meine Erwartungen ein bisschen hoch.
Und wie hat denn der Film deine Erwartungen abgeholt?
Ja, ich habe gewartet, bis dieser Zeitpunkt kommt, wo ich dachte, wow. Aber da, ja,
mein ganzes, passiert, weil, was Matrix ja gemacht hat, ist,
Matrix?
Dass man Matrix.
Matrix und Rack.
Ich habe keine Zeit für dieses S. Was Matrix, ich stehe da jetzt. Ja, was Matrix gemacht hat, ist, dass man ja so, das ist ja so die ganze Idee, wie die Welt eigentlich sein könnte, so umgeworfen hat, ne? Dass man plötzlich so, ich meine Mutter sagt bis heute, wenn sie irgendwie was das Gefühl hat, dass sie irgendwas doppelt gesehen hat oder irgendwie jemand was gleichzeitig sagt sie, Fehler in der Matrix. Und ich glaube aber nicht mehr, dass sie noch weiß, dass das, ja, du lachst, du kennst meine Mutter. Ja,
Mutter sagt auch Gwyneth Paltrow zu Gwyneth Paltrow.
Nee, Kinne Paltrow, sagt sie. War das nicht, hat die Kinne Paltrow nicht auch in dem Film gespielt? Das war damals ein sehr besonderer Moment.
Man muss sie einfach lieben, deine Mutter ist toll.
Hallo Mama, ich weiß, du hörst es wieder. genau, und deswegen frage ich mich jetzt gerade, aber darauf hat es nicht angespielt, ne, ob quasi die Art, wie man die Welt sieht oder ob das irgendein Denken ist.
Ich glaube, es ging vielleicht in die Richtung der so Action-Sequenzen und so weiter, aber naja, selbst dafür.
Aber im Grunde genommen, wenn man mal überlegt, ne, diese Bullet Time aus Matrix, wo die da so in Zeitlupe sich so von den Kugeln wegducken und so, ne, hat man ja hier in Thunderball eigentlich auch nur für
die bewegten sich in Zeitlupe einfach.
In einem ewigen Unterwasserkampf, wo man natürlich im Wasser sich auch nicht so schnell
auch
bewegen kann.
Auch gut, später dann die vorgespulten Bootfahrszenen. Oh ja. Egal. Oh ja. Was mich jetzt gleich mal vorweg interessieren würde, ist, bist du denn eigentlich Bond-Fan? Hast du da irgendeine Verbindung zu oder ist es so,
Bond ist schon für mich Pflichtprogramm. Also ich glaube, ich habe alle Bonds gesehen, aber bin jetzt keiner, der jetzt ins Kino rennen würde heutzutage für Daniel Craig.
Und auch so, Bond. Es gibt ja auch so Leute, die dann einfach so super krass Bescheid, ja, das war ja der 73, der hat dann auch mit dem einen und so. Also da bist du nicht so mega gutes Beispiel. Aber,
cineastisches Pflichtprogramm.
Ja. Ich guck das auch tatsächlich. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich von den ganz alten noch nicht alle gesehen hatte. Ich dachte immer, aber habe ich nicht. Den zum Beispiel habe ich heute zum ersten Mal gesehen.
Ich fand den aber auch super.
Ich fand ihn auch gut.
Vielleicht übrigens. Das kleine Kuriosum noch, das ist ja, es gibt ja in der Bond-Geschichte immer diese drei, vier Facts, die so jeder kennt, die man dann nur so richtig einordnen muss. Also zum Beispiel dieser im Geheimdienst ihrer Majestät ist der einzige Bond mit George Lazenby und so. Und hier ist das Kuriosum bei Thunderball, dass das der einzige Bond ist, den es zweimal gibt, weil der ein paar Jahre später unter dem Titel Sag niemals nie nochmal gedreht wurde.
Wirklich?
Ja. Weil es gab, so Rechte um das Buch.
Ich würde auch vorsichtig sein mit der Information.
Nee, es gab so Rechte um das Buch, weil irgendwer hat damals mitgeboten und hat dann für das Buch auch einen Zuschlag bekommen. Und dann hat der Jahre später, als Sean Connery in der offiziellen Bond-Produktion ausgestiegen ist, hat der dann nochmal einen Bond mit Sean Connery gemacht, hat dann Sean Connery nochmal bezahlt.
Wer bitte ist denn hier für die Trivia eigentlich zuständig, Maria? Bitte?
Ja, aber ich bin halt für die reale Trivia zuständig. Das kommt mir alles sehr ausgedacht
aber das
vorher.
Aber das ist so lustig, weil das ist ja dann Bond, weil sie halt, der musste sich halt dann super eng ans Buch halten, ist dann natürlich auch Bond, aber sie konnten natürlich nicht das Bond-Thema benutzen, was schon mal super weird ist, weil das ja eben bei dieser Originalproduktionsfirma liegt.
Stimmt das alles, was du sagst?
Ja, das stimmt. Und
in meinem Trivia-Quellensituation ist das gar nicht aufgetaucht.
Das ist aber so.
Aber wahrscheinlich wird es dann auftauchen bei Sankt Niemals Nie.
Ich habe es extra, ja, aber der ist ja dann nicht in unserer Reihe. Der gehört ja sozusagen nicht zum offiziellen Bond-Kanon.
Stimmt, und wir sind ja sehr streng mit unseren Reihen, deswegen müssen wir da aufpassen.
Nee, aber wir haben ja uns die Box geholt und da ist der halt nicht drin, weil er da nicht dazugehört.
Ich gehe hier raus und schaue jetzt mal diesen Film an.
Ja, ich muss jetzt auch ganz ehrlich, würde ich auch ganz gerne los.
Da ist doch dann, glaube ich, Kim Basinger als Domino, glaube ich.
Kim
Basinger ist, glaube ich, die Böse. Die
jetzt hier rothaarig war.
Genau.
Fiona.
Naja. Kommen wir aber mal zum Original oder zur ersten.
Du bist halt Trivia zuständig?
Nö, das war schon alles, was ich. Aber ich habe wirklich
gedacht. Trivia-Pulver verschossen.
Ja.
Aber es stand in meiner Trivia nirgendwo.
Dann hast du nicht richtig hingeguckt. Ja, also in Wikipedia steht es sogar drin.
Absolut.
Weil ich wusste, dass
ich habe nicht richtig hingeguckt.
Ich wusste, dass es diesen einen Bond gibt, den es zweimal gibt. Und dann habe ich bei Wikipedia jetzt bei dem geguckt und da stand dann, das ist der. Mhm. So.
Na gut. Also, Thunderball.
Ja.
Welches Jahr?
Keine Ahnung.
65 habe ich heute Morgen geschaut.
Richtig, richtig alte Schinken. Also ich fand.
Das war jetzt sehr chauvinistisch.
Ich finde, was ich ganz interessant finde, ist, was sich ja so bei Bond so ein bisschen durchs Thema zieht, ist, dass sie eigentlich immer alle heißen müssen, der Feind in meinem Bett, weil Bond schläft ja immer mit den immer mit den Frauen, die ihm eigentlich, und man weiß, beide Seiten wissen es dann immer und so. Ist ja eigentlich immer so ein ähnliches Szenario, oder?
Ja, und man kann sagen, er besticht da auch nicht zwingend, es fiel mir auch in dem Film auf, nicht durch seinen Charme.
Nee, erstens das, wobei wir sehr intensiv darüber reden müssen, dass du dir vielleicht auch einen Nerzhandschuh besorgst. Oh
ja, weil er die Hormone beruhigt. Beruhigt die Hormone.
Ja, also beim Zugucken, ehrlicherweise. Ich glaube, sind meine Hormone durch für die nächsten 2 Monate. Hast du es auf Deutsch geguckt?
Ja.
Es ist wirklich ein paar sehr, sehr lustige Zitate, auch die ich mir aufgeschrieben habe, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht kriegen wir ja, das ist übrigens auch eine Sache, gerade bei alten Bond-Filmen, die ich habe, dass ich immer noch ein bisschen nachlesen muss, weil ich manchmal nicht ganz checke, wer jetzt wem, wie, warum. Also vielleicht ist es auch ein bisschen, aber wisst ihr, was ich meine? Dass da, okay, dann geht's nur mir so. Genial. Also
der ist doch nur wirklich sehr straight erzählt.
Ja, aber irgendwie gibt's dann oft so Anspielungen auf und ich musste nochmal mich reinlesen, was diese Phantom-Sache, weil ich habe nicht gecheckt, dass das Spectre ist.
Nein. Weil ja, das auf Englisch ist das ja Spectre. Ist es,
ist
auf Englisch Spectre?
Die haben es einfach nur auf Deutsch in Phantom und das habe ich erst zum Beispiel nicht gecheckt. Und,
aber hattet ihr das nicht mal hier schon besprochen?
Ja.
Ich wollte zur Recherche dann nochmal die alten Podcasts anhören für euch. Ja? Schau nicht ins Internet, sondern hör eure Podcasts.
Ja, also beste Recherche, die man machen kann.
Ja, was du vielleicht heute auch merken wirst, ein Nebeneffekt, der mal wissenschaftlich untersucht werden müsste bei Podcasts ist, den man aufnimmt, sobald man Stopp drückt, hat sich alles gelöscht. Man weiß nicht mehr, was man gesagt hat und es ist alles weg. Das geht mir jedes Mal so.
Das stimmt, ja.
Ich habe da manchmal noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich es im Schnitt nochmal höre, aber auch da verdränge ich dann.
Bei mir, ich weiß das manchmal schon nicht mehr, wenn das meinen Mund verlassen hat. Ja,
ja. 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 Und dann kann man aber schön sich auch distanzieren von sich selber. Ja, ja. Was? Das habe ich nie gesagt. Also wir beginnen auf einer Beerdigung.
Oh, mit Schreckmoment.
Ja.
JB steht auf dem Sarg, ja.
Ich finde vor allen Dingen aber auch gut, also das wird ja gleich aufgelöst, dass es in dieser Beerdigung offensichtlich auch, dass man da oben einfach rein und oben in den Rang auch einfach so ein bisschen, dass es gute Rangplätze gab.
Ja, stimmt.
Das war nicht ganz gut.
Genau, die Initialen sind nicht James Bond, sondern Jacques Bouvard.
Genau, das habe ich mir, den Namen habe ich gerade überlegt, kam ich mir drauf, vielen Dank. Und das, wie sich rausstellt, ist aber der Mann bei seiner eigenen Beerdigung. Ne? Das ist doch der dann da ist,
der
als Frau verkleidet.
Ja, stimmt. Genau. Ja, ja.
Also er faked seine eigene Beerdigung. Und aber James Bond ist ja nicht doof. Woran erkennt er? Anhand der Schuhe? Ich hab's nicht ganz.
Ja, er sollte nicht auf Stöckel oder Pfennig absetzen, laufen, stimmt. So war ich glaube, das
genau.
Aber
weil er wahrscheinlich
sehr früh musste ich da laut lachen, weil letztendlich Bond will der Witte quasi sein aufrichtiges Beileid aussprechen und schlägt dir ins Gesicht.
Ja.
So habe ich tatsächlich nicht kommen sehen.
Und ich fand aber gut, wie dann sofort dieses Zimmer eskaliert. Wir kämpfen überhaupt nicht miteinander, sondern es wird immer das nächste Möbelstück, der Vorhang, die Bilder von der Wand. Das ist so eine geile Möbelkampfeskalation.
Ich habe direkt geschrieben, guter Möbelfight. Weil die einfach das ganze Zimmer auseinander. Es geht so, wer macht zuerst am meisten kaputt, ist anscheinend der Wettbewerb, der zwischen den beiden stattfindet. Das fand ich super.
Ja.
Er wirft ja dann das Bücherregal auf ihn, der andere wirft die Standuhr nach ihm.
Ja, aber er guckt sich auch, anstatt auf ihn loszugehen, gibt es so 2 Szenen, wo er sich extra umguckt, welches Möbelstück nehmen kann.
Aber es war ein gut harter Fight mal wieder.
Fand ich auch einen guten Einstieg.
Fand ich auch. Sehr aufregend.
Aber dass zum Beispiel der Typ der auf seiner eigenen Beerdigung war, das habe ich nachgelesen.
Ja, okay.
Weil das habe ich zum Beispiel, das meinte ich, manchmal checkt man nicht, okay, ich verstehe, dass sich da einer jetzt verkleidet hat, aber das habe ich überhaupt nicht gecheckt.
Vielleicht,
aber ich bin jetzt irritiert, aber dann später doch in diesem Treffen von Phantom oder Spectre, ist da dann doch wieder die Rede, dass Jacques Bouvard tot ist. Der fehlt doch da.
Ja, weil Bond
hat ihn doch getötet.
Hat ihn getötet.
Dann
bei
richtig.
Dem Kampf
so,
halt. Genau. Er hat quasi eine selbsterfüllende Prophezeihung, wenn man sowas glaubt.
Fake nie deine eigene Beerdigung, ist das, was wir daraus lernen?
Also, liebe Leute, heute kommt der Lifehack schon relativ früh in der Sendung. Fake nicht eure eigene Beerdigung.
Ah.
Ist auch zu teuer.
Danke.
Aber das fand ich zum Beispiel auch ganz gut, weil Bond besiegt ihn dann am Schluss. Es gibt noch so einen kurzen Kaminfight und Bond beendet den Kampf, indem er den Kopf in den Kamin steckt.
Klar.
Und das fand ich aber ganz gut, dann will er so rausgehen und dann sieht er aber noch so eine Vase mit Tulpen und dann nimmt er noch schnell die Tulpen und wirft die auf den Leichnam. Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Das war irgendwie ein ganz cooler Move. Sieht man auch nicht mehr heute. Daniel Craig würde das nicht machen.
Nee, der würde, naja, wobei doch wieder. Der, und dann fliegt er mit dem Jetpack weg. Ja. Dazu haben wir natürlich wahnsinnig viele Fragen und Informationen.
Und meine, Emotion
vor allem. Emotion. Meine liebste Emotion ist, er hat halt ein Jetpack, was ja mal ganz geil ist, ne? Und fliegt dann weg, süß auch mit dem Helm, dazu habe ich noch Trivia. Und er, also ich meine, das ist ja ein geiler Ausstiegs, eine Ausstiegsoption, so ein Jetpack und fliegt, er fliegt, ein Mensch fliegt, aber nur 10 Meter bis zum Auto, wo alle dann dazwischen auch einfach in der Zeit hingerannt sind. Das fand ich ganz gut.
Ich fand das auch, also es war wahnsinnig, eine wahnsinnig aufwendige Flucht, weil er hätte auch da, glaube ich, durch die Mauer, da war, glaube ich, eine Tür, wo er hätte durchgehen können. Und ich fand es deswegen so interessant, weil was ich dann nicht erwartet hätte, also so ne Jetpack sieht cool aus und so und vielleicht ist es mit viel Fantasie doch noch die schnellstmögliche Flucht aus diesem Hof, wo er da sich geprügelt hat, aber dann verlieren die noch super viel Zeit, weil die das Jetpack in den Kofferraum räumen.
Ja, überhaupt. Ja. Sowas lässt man doch liegen. Und ordentlich und so, ne? Und dann fliegt er halt 10 Meter bis zu dem Auto. Und dann packt er wieder alles ab und so. Und bis dahin haben sie ihn fast erreicht. Also ich bin mir nicht sicher. Naja, der Jetpack musste halt passieren, ne?
Ja, vielleicht oder war das, das so. Ja, gute Frage.
Das Jetpack.
Aber das vielleicht das war das so ein Argument, wo die sagten, okay, das hat man vorher in dem Film nicht gesehen.
Ja, ich fand's jetzt auch cool übrigens.
So die Matrix.
Ja, ja. Matrix-Argumente.
Und meine früheste Jetpack-Erinnerung war LA 84.
Absolut, Olympische Spieleeröffnung. Ja. Meine auch. Und der Vorspann von Colt Sievers.
Gab's da einen Jetpack?
Ja, da gibt's immer eine Szene im Vorspann, wo man mit so einem Jetpack wegfliegt. Ja.
Aber ich glaube, in dem Teil kann man auch nicht länger fliegen als 10 Sekunden.
Genau. Vorher.
Ja.
Das wissen wir Jetpack-Experten.
Sie haben sich's ausgeliehen von der Air Force. Und der Stuntman hat sich geweigert, ohne Helm zu fliegen. Eigentlich wollten sie mit, ohne Helm.
Ja.
Und er hat sich aber geweigert ohne Helm. Und deswegen mussten sie diese Szene machen, wo James Bond sich einen Helm aufsetzt, weil man es beim Fliegen ja dann sieht, dass er einen trägt.
Ach, der ist tatsächlich wirklich geflogen, habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Ich habe einfach gedacht, okay, 65, so mal an der langen Schnur.
Ja, ja. So das hat mich auch überrascht. Ja, also er ist wirklich mit dem Jetpack geflogen.
Ah, okay.
Also ob es dann wirklich so hoch war und so, keine Ahnung. Aber wirklich mit dem Jetpack, okay, Nils.
Na klar.
Ja, ja. Klar. Was viele nicht wissen, ist, dass Nils Jetpack extra ist. Und immer wenn auch die Regierung eine Frage zu Jetpacks hat, klingelt hier unser Telefon stumm.
Und das passiert sehr oft, denn Jetpacks sind natürlich immer noch der heiße Scheiß bei der Regierung.
Ich fände eigentlich die anderen, den einen oder anderen Parteitag ganz gut, indem einfach jemand am Ende sagen würde, drops Mike und dann geht's los.
Oder man kann auf den Knopf drücken, dann gehen bei Leuten die Jetpacks los, wenn man irgendwie am Parteitag loswerden will.
Ja, stimmt. Aber das könnte vielleicht die etwas teure Version sein. Aber jetzt mal ehrlich, 65 war das. 65 war jemand in der Lage, mit einem Jetpack zu fliegen. Warum machen wir das nicht mehr? Warum hat sich das nicht weiterentwickelt? Ich check's überhaupt nicht. Deswegen dachte ich nämlich auch, ja, die haben den an den Schnüren irgendwie. Hm. Aber das ist wirklich geflogen. Warum, Leute, wir hatten jetzt, wie lange ist das her?
Aber ich glaube, das war ja gerade die versteckte Technikkritik in diesem Bond-Film, dass sie zeigen, wie kurz das nur ist, wie sperrig das in so einen Kofferraum, wie lange das dauert, sowas einzupacken, was für ein Aufwand mit diesem Gerät verbunden ist.
Total, das war ja immer auch ein Ziel von dem Bond-Film, zu zeigen, Leute, macht's euch leichter, geht zu Fuß.
Genau.
Nee, aber jetzt mal ehrlich.
Naja, die sind halt, also es gibt einfach nichts Unpraktischeres als Jetpacks.
Ja, aber man hatte doch jetzt 50 Jahre Zeit, das weiterzuentwickeln.
Ja, aber die sind halt so, sie waren zu dem Zeitpunkt, also selbst in den 80ern bei der Eröffnung der Olympischen Spiele, sind die auch genauso lang nur geflogen. Hm. Es geht einfach nicht. Es gibt einfach keinen Antrieb, den du kompakter verpacken kannst.
Ich glaube, Nils hat sie wirklich
der länger hält.
Beschäftigt. Intensiv.
Ich bin wütend auf Richard Branson oder Elon Musk, auf die beide verteile ich jetzt da so eine Verantwortung.
Das ist die richtige Adresse für deine Wut. Ja. Da gehört die hin.
Okay.
Ja, dann sind wir auch schon beim Intro.
Ja, Moment, eine Sache noch. Dann haben sie einen Wasserwerfer in ihrem Auto hinten drin.
Das stimmt.
Was der sehr lange und mit großem Druck, was bedeutet, dass sie noch ein weiteres Gewicht eines Autos in Wasser in diesem kleinen Auto hatten vorher. Und man weiß ja nie, wann man das benutzt. Also per se sage ich jetzt mal, dass das Auto seit Monaten mit einem kleinen, vollgepackten Truck im Kofferraum an Gewicht rumfährt.
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Vielleicht also, stand es schon die ganze Zeit da.
Oder vielleicht stehen sie auf so einem Feuerwehrding, haben sie extra so, parken sie immer und schließen dann automatisch unten an, dass es jederzeit passieren kann.
Ja.
Aber das schenken wir ihnen jetzt gerade, ne? Weil so schlau wahnsinnig.
Und dann auch diese schöne, ich finde auch extrem lässig, sie schießen alle auf ihn und er so, ja, ich steige erstmal hier in Ruhe ein, ich laufe nochmal um das halbe Auto rum, duckt sich auch gar nicht, sondern so, naja, ich muss hier in Ruhe einsteigen, liebe
Weil
Leute.
Weil er weiß ja, dass er den Wasserwerfer hat, ihm kann ja nichts passieren. Und diese ganz kleine Wand, die hochfährt, damit man nicht mehr schießen kann. Fand ich auch niedlich.
Ja, eine kleine Wand, die dann aber prompt getroffen wurde.
Ja, genau. So. Und zwar auch recht stark. Also, wo man so denkt, na, Q, wieder gepennt. Und jetzt der Vorspann.
Ja. Tom Jones singt das Titellied und klingt, als wäre eine Soul-Sängerin, finde ich.
Ja, ich dachte auswendig.
Ich habe auch dreimal hingehört und dachte, ist es Tom Jones? Und es steht ja dann auch am Ende des Intros dran und dachte, oh Gott, der Mann ist alt.
Ja.
Oder musste da jung gewesen sein.
Weißt du mal. Ja, das stimmt.
Wie hoch die Stimme von dem war.
Ich dachte auch, es wäre eine Frau.
Ich fand's, ich habe mich echt sehr gewundert, als ich dann Tom Jones gelesen habe. Ich habe die ganze Zeit, wer singt das? Wer ist das?
Ja, oder er war einfach 12 und hatte eine tiefe Stimme für einen 12-Jährigen. Ja. Oder das.
Er hat sich erklären lassen, er hat darauf bestanden, dass ihm jemand im Detail erklärt, was Thunderball bedeutet, damit er es mit der richtigen Emotion
singen
kann.
Oh, dass ich es fühlen kann. Weil da hatten wir, fühlen.
Ja, weil das war auch eine große Angst, die ich hatte, dass ich nicht spüre, dass er weiß, was Thunderball bedeutet. Und ganz ehrlich, ich finde Thunderball ist eines der wenigen Worte, wo man schon, auch ohne, dass man es genau definiert weiß, ungefähr weiß, worum es hier geht.
Mir ist mal wieder aufgefallen, die sind ja immer toll, die Vorspände von Bond, ne? Mit diesen Mädels, die dann da so in Schatten und so. Aber man sieht ja auch, manchmal sind die ja so leicht beleuchtet und dann sieht man tatsächlich auch alles. Ich habe auch Nippel gesehen und so.
Ja, ich auch.
Und also das ist ja jetzt 65 und so, man erzählt ja sich heutzutage immer, früher war alles zu prüde und so, wir sind irgendwie,
ach Quatsch, wie
heute ist alles sexuell befreiter
und so. In den
80ern
waren nur Brüste.
Aber es ist viel prüder heute. Heute würden die durchdrehen, wenn im Kino so eine nackte Brust zu sehen ist. Oder guck dir Facebook an oder so. Ich finde, es ist heute viel. Ich habe überlegt, wie lange es her ist, dass ich in einem amerikanischen Mainstream-Film meine nackte Brust gesehen habe. Und ich wusste gar nicht.
Oder auch Willi Tenners Penis in der Lindenstraße, der mir letztens ohne Vorwarnung ins Gesicht gehalten wurde. War für uns alle kein schöner Nachmittag. Deswegen habe ich auch immer Angst, es zu gucken. Da kann alles passieren.
Ja, das stimmt. Aber das ist doch eigentlich krass, dass das früher eigentlich viel mehr easygoing war als heute.
Ja.
Heute haben die Leute, da schicken die Eltern ihre Kinder in Traumatherapie, weil im Bond-Vorspann Nippel zu sehen war, irgendwie, weil sie denken, da, mein Kind wird daran sehr lange zu arbeiten haben.
Kein, Swinging 60s.
Ja, kein Nippelgate 1965.
Ja.
Da hätten alle nur gegähnt.
Ja, eben. Das finde ich frech. Ich wünsche mir die Zeit wieder zurück.
Ach, die Leute sind viel brüder geworden. Naja. Das dazu.
Das
ich habe hier übrigens als nächstes zu stehen, bei Bond habe ich immer total wenig gecheckt, ist aber egal. Das ist quasi, und das hatte ich schon beim Vorspann.
Soll ich dir sagen, was meine nächste Notiz ist? Nummer 8 im Stimmbruch.
Ah, das war der Asiatisch.
Ja, genau, wo ich auch dachte.
Oh Gott, wie war das schlimm synchronisiert. Ja.
Das war, aber als wenn der im Stimmbruch wäre. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe.
Ich finde auch gut, wie sie richtig den extra Step gegangen sind, um da auch ihren Rassismus.
Ja,
ne? Also wir könnten den jetzt nochmal synchronisieren lassen, weil der hat bestimmt auch schon so selber unfassbar schlimm gesprochen im Englischen. Aber lasst uns diesen extra Step geben.
Genau. Ja, es sollte ja so ein chinesischer Akzent sein, so wo so dieses Klischee-mäßige, dass ein R immer ein L ist und so.
Genau.
Ich weiß auch nicht, was sie wollen.
Ist okay, Nils.
Und dann haben die das aber noch im Stimmbruch synchronisiert. Ja. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. Jetzt sowas habe ich noch nie gehört. Was ist denn jetzt los? Das war echt grotesk.
Sie hätten ihm so einen Strohhut aufsetzen können. Das dann noch.
Ja. Aber fandet ihr auch gut, was das für ein Raum war und die Sitze, auf denen die saßen und so? Ich fand es irgendwie ganz geil.
Also quasi, genau, für die Zuhörer. Wir sind jetzt im geheimen Besprechungsraum von Phantom. Ja, mit
oder Spectre. Heute in den neuen Bond ist ja Spectre. Mhm. Diese Phantomsache haben die irgendwann fallen gelassen. Ne? Ja.
Ist das an einem langen Tisch oder an einer langen Reihe sitzen die ganzen Nummern?
Mhm.
Nummer 2, Nummer 3. Und wer sitzen? Ist das Dr. No mit der Katze oder wer ist das?
Ja.
Okay, genau.
Der ist
man
Nummer
sieht sein
eins.
Gesicht nicht.
Ja. Oder? Der ist doch Nummer 1, ne?
Obwohl, nee, Dr. No ist doch tot.
Das habe ich mich gefragt.
Ist Dr. No, nee, Blomfield oder
genau,
so
Blomfeld.
Heißt der.
Genau, Blomfeld.
Okay. Sorry.
Ja.
Ich finde aber gut, dass die sich. Und die Guten und die Schlechten alle durchnummerieren.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ja. Auch
und es gab im Prinzip die gleiche Situation später. Konferenz und Nummer 2 und auch Bond kommen letztendlich als Letzte reinmarschiert auf den letzten freien Platz. Genau.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist cool.
Aber ich habe mich eine Zeit lang gefragt, warum sie nicht 007 gegen Nummer 7 antreten lassen.
Hast du dich eine Zeit lang gefragt?
Also Nummer 8 ist der Stimmbruch, der kommt nicht in Frage.
Ich glaube aber, der Unterschied übrigens zwischen den Bösewichten und den Agenten ist, dass die Bösewichte so hierarchisch durchnummeriert sind.
Chartsmäßig.
Und die Agenten aber nicht.
Genau.
Ja, muss ja sein, weil 7 ist ja der coolste.
Ja, eben.
So,
also gehen wir mal von aus.
Ja,
eigentlich könnten,
das unterschätze
ich jetzt. Könnten wir mal
was
so eine Nebenreihe
6,
anfangen.
Ja? Den richtig coolen Agenten? Man.
Ich bin sauer. Ja. Ich erfahre nie was über die. Dabei ist doch 3 meine Lieblingszahlen. Nee, ist das nicht.
Man spricht ja immer von den Doppel-Null-Agenten, ne? Heißt es, es gibt immer nur 9?
Muss ja.
Ja, oder? Es wird, es gibt einfach Null-Agenten mit.
Obwohl 10 wäre auch noch 2 Nullen übrigens, nur ganz kurz.
Ah, ja.
Also 000.
Nee, 010.
Ach so.
Willkommen im Mathe-Podcast.
Aber dann wird es ja echt kompliziert. Also so ist ja dann, das ist doch dann kein Doppel-Null. Das gilt.
Wie viele Stühle standen denn noch? Also ich habe gelesen, er hat sich auf den 7. Stuhl gesetzt. Also sie waren wirklich durchnummeriert hingesetzt. Ja, und da standen doch noch 3 oder 4 neben ihm.
Nee.
Nee, nur noch?
Also, nee, es waren
nur noch 2?
9.
Na dann?
Ja.
Aber
dann
getötet, getötet wurde
9.
doch Nummer 10, oder nicht? Der hat doch das
Maria
Geld.
Maria ist gedanklich gerade bei den
Geheimagenten. Bei den Agenten, genau.
Ach so. Genau. Ja. Getötet wurde 9. Da gab es mehr. Ja, nämlich 11 und 9 hatten ja Geld unterschlagen.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Habe ich gleich gewusst. Die haben gleich schon so.
Was ich daran so interessant fand, ne, war ja dann Blofeld sozusagen den Agenten auf seinem Stuhl grillt, der Geld unterschlagen hat. Ja. Das sehen wir, damit wir sehen, okay, das ist auch kein Spaß, in so einer Gangsterorganisation zu sein. Und er sagt.
Sogar sitzen ist gefährlich.
Und er sagt, 2 Männer haben mir etwas gemacht und haben mich irgendwie betrogen und müssen jetzt dafür zahlen. Irgendwie sowas, irgend so ein Scheiß erzählt er. Und dann sind es 11 und 9, glaube ich, ne, die so nebeneinander sitzen. Dann ist, während er das sagt, sagt er, und der das war, kriegt jetzt die gerechte Strafe. In dem Moment ist 11 super nervös. Man sieht, dass der so schwitzt und so.
In jedem Schnitt war das Gesicht nass.
Genau. Der hat Angst, der fasst sich so an den Kragen. So.
Da fragt man sich, wie der es überhaupt bis dahin geschafft hat.
Ja, und Nummer 9 ist so, sitzt so lässig auf seinem Stuhl. Nummer 9 wird aber getötet. Mhm. Dann muss Nummer 11 doch gedacht haben, ah geil, der hat den Falschen erwischt. Weil er war ja so nervös. Stimmt. Eigentlich muss er ja offensichtlich wissen, dass er Scheiße gebaut
Wahrscheinlich
hat.
Wahrscheinlich haben alle Scheiße gebaut, nur er ist dem halt auf die Spur gekommen. Ja.
Das aber fand ich irgendwie, das
aber,
hat keinen
aber
Sinn
wirklich
gemacht.
Keine guten Gangster-Skills, wenn man sobald irgendwie nicht jemand vermutet, dass man was falsch gemacht hat, anfängt zu schwitzen, weil dann schwitzt er halt, seit er 5 ist.
Ja.
Aber vielleicht haben sich deswegen alle schon dran gewöhnt. Ja, das ist bei dem, glaube ich, so ein Schweißdrüsenproblem. Immer schuldig aussehen, der alte Trick. Aber kommen wir denn jetzt endlich auf den Nerzhandschuh zu sprechen?
Nein. Ja. Der Plan wird kurz enthüllt noch in dem Raum, was sie vorhaben.
Stimmt.
Das ist ja nicht die zwei
Also Atomen. Die Idee ist so irgendwie erpressen.
Ja.
Entführen, erpressen. Das ist so ihr Fixeinkommen.
Genau.
Und dann ist, kriegen wir mit, dass Bond irgendwie zum Einsatz fährt.
Nee, noch nicht.
Nee, im Sanatorium.
Also jetzt.
Ja, ist doch im Sanatorium.
Aber im Sanatorium macht er Urlaub.
Ist ja sehr.
Aber er ist doch im Sanatorium, um Graf Lippe aus Detmold zu treffen.
Detmold, genau. Ich dachte, der chillt da nur. Ich dachte, Bond macht Urlaub von dem Einsatz.
Macht er auch.
Nachdem er von der lustigen Witwe
genau,
gefallen
und
ist.
Genau, es ist halt Zufall. Ja, genau. Und es ist Zufall, dass dann da die Sache passiert.
Bond und Zufall.
Oh.
Ich habe das gelesen.
Ach so. Ich hatte das so verstanden, dass er da, sagt nicht irgendwie zu ihm, ihr sollt nach Graf Lippe Ausschau halten?
Weil der dann da zufällig vielleicht auch ist.
Na, ich hatte auch, also vielleicht habe ich da auch was nicht verstanden und nicht mitbekommen, aber ich dachte, der macht halt auch Urlaub nach dem Einsatz in Paris und wird da ja ein bisschen durchgeknetet.
Zufällig befindet sich Bond zur Erholung im selben Hotel.
So. Was ich auch sehr lustig fand, in dem Hotel, der Graf Lippe hat ja ein Messing-Namensschild in diesem Hotel. Also das ist auch, wenn du in einem Hotel dein Messing-Namensschild an der Tür hast, das deutet auch auf einen längeren Aufenthalt hin, oder?
Ich denke auch, dass da, dass es einen Einzugsvibe gibt.
Da stand auch Count Lippe stand auf dem
Count
Schild.
Ja, Count Lippe.
Ich müsste eigentlich nochmal im Original gucken, um zu hören, wie die den überhaupt. This is Count Lippe from Detmold.
So hieß ein Kumpel von Ian Fleming.
Graf Lippe aus Detmold?
Mhm.
Also aus Detmold nicht, aber Lippe. Das war ein Kumpel von ihm. Und Detmold, ne, hört man ja sofort, haben sie exotisch einfach zugefügt damit. Ja. Ich finde übrigens gut, dass Bond ist ja da, um sich zu erholen und nennt den Ort Sanatorium. Und ich finde, dass wir alle Spaß der Welt durch das Wort Sanatorium. Ja, ich bin am Wochenende im Sanatorium, 2 Tage. Sanatorium, Hammer.
Er macht ja, es ist ja auch interessant, das erste Gerät sozusagen, das Bond benutzt, ist, wird ihm vorgestellt als, ja, das ist die Streckbank.
Ah ja. Ja. Und dann kommt er darauf fast um.
Genau. Weil ihm jemand irgendwie so aus, wie war das nochmal mit diesem Typ, der ihm das dann anschaltet?
Aber seht ihr, man checkt halt nicht immer alles. Also der Graf Lippe wurde, das ist irgendwie, dieses Hotel ist in der Nähe von einem NATO-Stützpunkt.
Ja, ja.
Und deswegen werden die da einquartiert, weil sie ja die Sache vorhaben,
ja,
die Bösen.
Ja, ja.
Und Bond ist da halt nur zufällig zum Ausspannen.
Ja.
Und aber der erkennt den und deswegen versucht der Bond dann umzubringen auf der Streckbank.
Bond erkennt die Tätowierung an der Hand, am Handgelenk von, genau, von Graf Lippe und hat dann dieses sehr schöne Telefonat mit Moneypenny, wo er ihr diese Tätowierung beschreibt.
Mhm.
Und er sagt irgendwie der rote Drachen von Macau.
Ja.
Und hat dann auch noch eine sehr schöne Formulierung, also was mir gut gefallen hat, er meint dann, ja, Moneypenny, wenn er sie zunächst mal, das nächste Mal sieht, legt er sie übers Knie und sie antwortet, bei Joghurt und Zitronensaft.
Stimmt.
Ja.
Was? Ist das ein Ding?
Ich glaube, es ist auch eine Sparsache.
Joghurt und Zitronensaft.
Ich glaube, man will uns damit sagen, dass Moneypenny zu den Guten gehört. Sie trinkt keinen Alkohol, sie ernährt sich gesund.
Bei Joghurt
Wenn
und
sie schon schmutzige Sachen macht und sich bestrafen lässt, dann aber mit einem guten antibakteriellen.
Ja. Zitronen ist da ja sehr reinigend.
Ja, 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 eben. Ja. Ja. Da fällt mir auch ein, wie unhygienisch ich diese Nerzhandschuh-Situation fand. Weil den kann man auch nicht richtig in die Waschmaschine werfen.
Ich hatte gedacht, dass sie das Joghurt und Zitronensaft, dass sie da so irgendwie auf so eine Maske oder sowas anspielt oder so.
Ja, sich hoffentlich so aber tatsächlich und nicht als Metapher. Also, es ist.
Stimmt.
Dass man sich da irgendwie so mit einschmiert oder so.
Stimmt. Metapher oder wie sehen denn Joghurt und Zitronensaft aus? No, ich will einfach nur mal das Bild hier lassen und weiter geht's. Ich habe zwischendurch übrigens Wäsche aufgehangen, also ich habe den ganzen Film gesehen, aber unzusammenhängende Notizen, wie ich gerade sehe. Das heißt,
war, also die ganze Streckbank-Situation war natürlich in klassischer Bond-Manier auch schon so ziemlich grapschig,
ja,
übergriffig, ja. Also er hat schon davor irgendwie so seine Arme und ihre, über ihre Schulter gelegt, mit der Hand so, sie so leicht gestreichelt, ja, und sie befreit ihn dann ja, nachdem er
das
auf der Streckbank da irgendwie die Intensität hochgestellt wurde und er fast umkam, ja. Und sie hat Angst, dass er sie verpetzt bei ihrem Chef und sagt dann aber, er macht da so eine kleine schäbige Erpressung.
Ja.
Im Moment habe ich mir das, er verrät nichts, es kommt drauf an, wenn ich schweige, kostet das aber eine Kleinigkeit. So, also richtig.
Und zwar in Naturalien zu zahlen.
Ja, ja, ja. Und dann sind wir beim Nerzhandschuh, glaube ich, oder?
Ja.
Dann kommt aber erst noch, er geht dann mit ihr ins Dampfbad,
oh, ja,
um sich die Naturalien auszahlen zu lassen. Und dann kommt der Klassiker, die Glasscheibe, die Frau, ja, die an die Glasscheibe gedrückt wird, ja, und die Männerhände tauchen neben ihr auf.
In vielen Filmen übrigens eine Horrorsituation. Ja. Hier wird es uns verkauft als fanden alle Beteiligten gut. Ich finde übrigens gut, dass wir jetzt ungefähr bei Minute 10 sind. Also wir sollten vielleicht überlegen, ob wir die Detailhöhe beibehalten oder nicht. Ich habe jetzt als nächstes, bin ich schon beim Tauchen der Bösewichte. Also quasi beim, nachdem der Flieger abgestürzt ist schon.
Okay, können wir
und,
jetzt
und ach so, noch eine Sache. Nee, macht
ich denke, für den Plot relevant,
ja,
ist noch, warum,
genau,
wir überhaupt in einem Sanatorium sind. Da haben die quasi einen reingesteckt, dessen Gesicht sie umoperiert haben,
genau,
dass er aussieht wie einer dieser Piloten dieses,
genau,
Atom-NATO-Flugzeug-Dingens.
Ja.
So, und genau, der wird ausgetauscht.
Überhaupt diese kosmetische Operation-Idee, die damals noch so super schick, ja, war in so Filmen, finde ich immer total gut. Dass sie jemanden operieren im Gesicht und dann sieht er einfach 1:1 aus wie diese Person.
Ja. Und Fiona hat ihn verführt.
Wurde ja später durch Masken ersetzt.
Dann bei Mission Impossible.
Ja,
so.
Ja, genau.
Ja, ja.
Wo man sich eine Maske aufsetzt und auch sofort den Körper der Person bekommt.
Ich habe mir interessanterweise noch das Zitat aufgeschrieben, nimm die Gardine runter, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang,
oh, ja,
das,
ja,
gefallen,
ja, ja,
ist.
Ja. Das war Major Duval und Fiona, quasi noch der Echte, der,
ja,
dann später getötet wird, am Schmusen im Bettchen und dann letztendlich meint er, okay, hat er gezippelt an ihrem Kleid, mach mal die Gardine runter. Das muss doch kneifen, ja.
Das wolltest du dir merken jetzt. Ja.
Wollte ich mir anscheinend merken, fand ich anscheinend einen guten Spruch. Ja.
Klar.
Darfst dich nicht wundern, wenn der hier demnächst auch mal fällt.
Da wundere ich mich aber sehr doll. Da wundere ich mich quasi aus dem Zimmer raus.
Und dann, also, dann gab es einen komischen Schnitt, weil dann geht es ja darum, dass dann da die Bösen, die Helfer von Nummer 2, der ja diesen ganzen Auftrag hat, die müssen dann diesen echten Kapitän beseitigen, ja, weil sie ja den durch ihren eigenen Kapitän ersetzen, durch den operierten Kapitän. Und das machen sie so super ungeschickt abends im Hotel oder im Sanatorium, indem sie ihn mit so einem Sack durch die Gegend schleppen. Und Bond kriegt das zufällig mit. Aber dazwischen ist so viel Zeit vergangen. Also weil Bond macht immer noch den Nerzhandschuh, rubbelt der Eulen immer noch mit dem Nerzhandschuh über den Rücken. Und in der Zwischenzeit haben wir so Sachen gesehen, die so in ungefähr 2 Tagen passiert sind. Und es wirkte so, als würde Bond ihr seit 2 Tagen den Rücken massieren.
Stimmt, das habe ich auch kurz gedacht.
Das hat mich etwas irritiert.
Ich glaube, es war so ein bisschen eine andere Geschichte, die aufgeholt wurde, die auch früher schon angefangen hat.
Ja.
Ja, aber es war so komisch geschnitten, dass man kurz sagte, okay, der hat aber jetzt einen Tennisarm.
Genau, und dann sieht Bond, wie sie den beseitigen wollen und geht da so hinterher. Und dann gibt es einen kurzen Fight. Und Bond erwürgt einen Typen super lässig mit dem Telefon.
Ja, indem er es ihm auch nur so rumhängt.
Ja, oder so. Hängt wie so eine Krawatte.
Ja, aber ich finde gut, dass er vorhin noch die Polizei gerufen hat, die dann dran ist.
Ja. Und was habe ich jetzt hier stehen? Jetzt kann ich es überhaupt nicht mehr lesen. Achso, 3er-Pilotenkill. Achso, ja, dann sind wir in dem Flugzeug.
Genau.
In dem Atombombenflugzeug.
Genau. Er hat eine Gaskartusche bekommen von Fiona, der böse Wichtin. Und genau.
Rote Haare ist ja klar, ne?
Ja,
Hexe. Da hätte man gleich schon sagen müssen, oh. Ja. Die war ursprünglich auch irisch, aber dann mussten sie ihr schnell einen neuen Nachnamen geben, weil sie dann doch italienisch war.
Hatte die Nachnamen in dem Film?
Also im Trivia steht, dass sie Wolpe heißt, weiß nicht, wie sie das aussprechen, okay. V-O-L-P-E.
Okay.
Aber ursprünglich hieß sie Kelly und sollte halt Irin sein, deswegen hat sie, glaube ich, auch noch rote Haare, weil das verstehen
alle
wir sonst
Iren
nicht.
Ja,
eben. Ah, ja. Das checken wir sonst halt null. Sie hatte wahrscheinlich auch immer so ein Glücksblatt auf dem Kostüm oder sowas.
Ja, dann in so einem wahnsinnig raffinierten Coup werden dann die 2 Atombomben aus diesem Flugzeug geklaut.
Naja, das Flugzeug landet quasi ganz geht runter, dass es aus dem Radar weg ist, landet dann im Wasser und lässt sich auf den Boden sinken und wird dann auch sofort abgedeckt, super professionell und so.
Ja, ja.
Und hier passiert eine Sache, die in dem Film noch öfter passiert, die ich super unglaubwürdig finde, abgesehen von dem Rest, den ich wahnsinnig glaubwürdig finde, ist, dass die Nummer 2, dieser alte, einäugige Cheftyp, immer mittaucht.
Es ist genau die gleiche. Ja. Irgendwie hat kein Vertrauen in seine Mitarbeiter. Nee. Der Chef macht alles selber. Der erste Typ, der runtertaucht zu diesem Flugzeug, ist er.
Und auch schon und später, wenn super
mit der
unwichtige Sachen
und
hat er aber auch wenn später super unwichtige Sachen, wenn nur was geholt werden soll, so immer ist er der Erste in diesem engen Anzug. Ja,
das ist halt einfach, wenn man es nicht selber macht.
Taucht der Chef noch selbst.
Aber was ich dann sehr schön fand, dann haben die haben dann zufällig ein Boot, in das genau 2 Atombomben reinpassen, mit dem sie die dann abtransportieren.
Ich nehme an, dass sie das vorher vielleicht ein bisschen geplant haben.
Und was ich aber dann schön finde, dann sehen wir einen Schnitt in die NATO-Zentrale und da kommt so ein NATO-Mitarbeiter zu irgendeinem oberen General und sagt irgendwie so, ja, das Flugzeug ist nicht mehr auf dem Radar und dann sagt der Chef so, ja, wie kann das denn sein? Ja, wir haben mitbekommen, dass das sehr schnell gesenkt ist, sehr schnell im Senkflug war und dann war es halt irgendwann vom Radar runter und dann sagt dieser General, ja, aber es ist doch das Flugzeug, in dem die 2 Atombomben sind. Und dieser Typ sagt dann so, ja, ja, dann müssen wir sofort danach suchen. Ja, okay. Der ist so mega entspannt.
Naja, das ist ja auch ein wichtiger Skill, dass man in so einer Situation einfach ruhig Blut bewahrt.
Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe in dem Film nie wirklich so echte Spannung im Sinne von einer Bedrohung durch diese Atombomben empfunden.
Das stimmt.
Also es ist irgendwie, es geht ja nur um die Deadline läuft Richtung Zeitübergabe, aber dass jetzt wirklich die Bombe tickt und wirklich hochzugehen droht, wie jetzt in Goldfinger oder so. Die Bomben sind halt da und die sind so, es ist halt nervig, die zu suchen.
Ja,
irgendwie.
Ja,
echte
total.
Spannung im Sinne von einer Bedrohung findet nicht statt.
Und ich sage euch auch einen der vielen Gründe dafür. Der eine ist, als sie dann im Hauptquarter da von ihrem, ne, wo sie da alle an der Reihe sitzen, die ganzen Agenten, in diesem super merkwürdigen Riesenbesprechungsraum.
Den Riesenbesprechungsraum.
Ja, genau. Wo ich später in einer Szene auch noch super schade fand, dass die Weltkarte nicht noch ein Stück größer ist, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Der eine Typ super verzweifelt auf dieser Leiter mit dem Stab, haben sie sich gut ausgedacht. Jedenfalls, da erfahren wir dann vom Innenminister, dass der Premierminister und der amerikanische Präsident über den heißen Draht, das ist auch schon mal sehr gut, genau, gesprochen haben. Und wir hören sozusagen die Lösegeldforderung und in der wird halt gesagt, bla bla bla, wir haben die Atombomben, wenn nicht innerhalb von Dingeringeding, dann wären wir eine Stadt in Großbritannien oder den USA quasi in Schutt. Also würde ich sagen, sind sie da intern noch nicht ganz, haben sie das noch nicht, gibt es da noch eine Abstimmung oder so, aber das klingt schon so, eine Stadt in Großbritannien, wir wissen noch nicht welche, es könnte auch ein anderes Land sein.
Naja, wie von der englischsprachigen Stadt.
Ja, das war wichtig, genau, dass der heiße Draht sich auch lohnt für alle. Aber das fand ich so lustig, weil es klang auch so, ja, so genial. So relativ entspannt, so mal gucken, vielleicht könnt ihr auch mitentscheiden. Wir würden uns dann nochmal melden. Das, und da war mir sofort, also ich fand das sofort überhaupt nicht gruselig, diesen Spruch, also diese AB-Ansage.
Ich glaube, das ist einfach aus einer Zeit, in der das Wort Atombombe allein schon für so viel Schauder und Angst gesorgt hat.
Und sie hatten sogar zwei.
Ja, so also. 65 hoch. Hochzeit, Kalter Krieg, irgendwie, da war doch auch die Kuba-Krise ungefähr in der Zeit und ja. So. Da hat, glaube ich, das alleine schon so Angst gemacht.
Und es ist ja dann, also so wird uns das ja suggeriert, einer der wenigen Fälle oder so krass, dass alle Agenten auf einen Fall losgeschickt werden.
Alle neun.
Ja.
Also auf der ganzen Welt, ja. In dem Radius.
Und jeder kriegt aber nur so eine sehr individuelle Mappe. Ja. Wo aber alles schon auf alt geknibbelt ist. Ja. Also es gibt keine neuen Kopien, sondern es sind alles so alte Papiere und Blätter drin. Fand ich ganz gut.
Genau, und Bond sieht dann da ein Foto von diesem Piloten, genau. Den er ja dann quasi gesehen hat als Toten im Sanatorium und merkt,
hier stimmt was
wo
nicht.
Ist denn jetzt die, nee, wie kam er denn auf die Schwester? Da war die genau. Der Pilot war mit seiner Schwester auf
genau,
dem Foto.
Genau, also und das Wissen von allen war sozusagen noch, dass der Pilot lebt und er kommt dann an und sagt, nee, ich habe den Tod gesehen, hier stimmt also irgendwas nicht. Und hat dann die Idee gehabt, ich hänge mich mal an seine Schwester ran, um damit ich vielleicht mal rausfinde, was da los ist. Also er hat
komplett naheliegend
eine extra
Wurst.
Ja, absolut.
Die Schwester.
Ich meine, die Kamera bleibt so 2 Stunden auf diesem Bild, wo sie im Bikini drauf ist, wo wir denken, ja klar, will Bund die Schwester abhören.
Domino.
Aber er hatte ja, um sie aufzuspüren, hatte er das Foto nicht gebraucht, hat darauf verzichtet, stimmt. Weil...
Oh ja, warte mal.
Sie
da gab's
hat
einen guten,
zwei Leberflecke am linken Oberschenkel.
Genau, das hat ja Manipani erklärt, ja. Wow. Nächste Frage, für mich lebenswichtig. Kann man wirklich irgendwo auf Schildkröten reiten?
Ich glaube, früher ging das. Ich glaube, heute ist das so naturschutzmäßig nicht mehr so angesagt.
Es ist auch nicht okay.
Ja.
Und ich würde auch ganz lange die Schildkröte danach streicheln und ihr gut zureden und auch an eine Schildkrötensache spenden.
Ja.
Aber ich würde es trotzdem gerne machen. Einfach an dem Panzerfässer.
Ich glaube, heute gibt es das nicht mehr. Aber ich glaube, damals war es noch eine
also,
Sache.
Also das war eine echte Schildkröte, die wir da gesehen haben?
Ja.
Ja, das darf man nicht. Ich fliege auch nicht auf Tauben rum, keine Angst. Aber ich möchte so gerne einfach. Das sah so cool aus.
Ja, die Haltung war damals noch eine andere. Später fällt auch irgendwann der Satz, erschieß mal einen Hai so zur Ablenkung.
Stimmt.
Dann fressen stimmt. Die anderen den auf.
Stimmt. Aber der Schildkröte hat das ja vielleicht auch Spaß gemacht.
Ja. Ich glaube, die hat ein bisschen gelächelt. Ich meine, was, die werden noch 1000 Jahre alt, oder? Das ist doch gut, wenn da mal 2 Jahre ein bisschen
was passiert?
Los ist.
Na, eben.
Ich stelle mir sehr langweilig vor, immer Sand, Pflanze. Sand. Mensch.
Eifer buddeln.
Ja.
Und dann kommt endlich Domino. Ach Gott, Domino. Mensch, die ist so hübsch. Ach Gott, ist die hübsch. Das ist ja wirklich nicht auszuhalten, wie hübsch die ist. Richtig verliebt bin ich in die.
Ja?
Was für ein hübsches Mädchen. Das ist wirklich der Wahnsinn.
So, also Anni und ich würden jetzt, wenn du ein bisschen da alleine sein möchtest
okay.
Mit Domino.
Ist okay. Also da habe ich wirklich gedacht, Mensch.
Ist die hübsch. Also ja ein bisschen, also muss man ja mal sagen, auch ein bisschen die Idee.
Ja, das stimmt. Ja. Aber hübsche Frauen sind eigentlich immer die Bond-Idee, aber oft finde ich die gar nicht so hübsch.
Sind eigentlich Bond-Girls Mädchen, die in Bond-Filmen mitgespielt haben? Oder sind Bond-Girls immer, ja welche, gibt es jetzt 2 Bond-Girls in dem Film, Fiona und sie? Oder wie ist die Bond-Girl-Definition?
Ja, im Grunde genommen sind alle Frauen, die in Bond-Filmen mitspielen, und mindestens in einer Szene ein Bikini oder ein Negligé anhaben, Bond-Girls. Glaube ich, keine Ahnung.
Fiona, Domino hat ja auf jeden Fall sehr schicke Badeanzüge, fand ich. Das, die waren alle eigentlich noch so, dass man auch die so heute modern tragen kann.
Der war sehr raffiniert.
Kannst mit du so alle einem, bei Zalando, heute, glaube ich. Ja.
Ja. Plissé-Einnäher oder wie sich das nennt.
Oh, der feine Herr.
Ja, er ist neben Jetpack-Experte auch.
Ich habe bei Dior sehr lange
Bademoden-Kollektion, ja.
Die Nas gehalten. Das war, das sah toll aus. Ach Mensch, die ist so hübsch.
Ich fand viel interessanter an der Szene, dass sie mit dem Motorboot einfach an den Strand fahren. Ja. Einfach wupp.
Und dann kommt einfach ein Typ, der das Motorboot dann wegfährt.
Ja, aber es ist einfach auch voller Menschen und dieses Motorboot fährt einfach.
Aber sehr classy fand ich davor auch irgendwie. Bond und Domino begegnen sich beim Tauchen irgendwie, dann springt das Motorboot von Bond nicht an, wo er irgendwie so eine andere Agentin da ihn begleitet.
Ja. Er zieht irgendeinen Stecker.
Genau, und Domino nimmt ihn dann auf dem Boot. Und ich dachte kurz, okay, die schleppen jetzt das andere Boot einfach ab. Ja. Nee, der lässt einfach die andere Olle auf dem Boot zurück. Tschüss, viel Spaß. Komm zu Rat.
Er sagte, sie wird noch abgeschleppt. Er schickt jemanden, der sie dann holt.
Aber ganz ehrlich, wir waren ja dann die nächsten Stunden mit den beiden unterwegs. Hat er nicht. die schwimmt da draußen noch rum. Ja, wir hoffen mal, dass sie quasi so ein MI6-Satellitentelefon im Boot hatte und sich selber Hilfe rufen konnte. Scheint ja auch Teil des Plans gewesen zu sein. Und danach sitzen sie beide am Pool und essen berühmte Tassenmuscheln.
Tassen, ja. Ich dachte auch, das sah aus wie eigentlich schlechter Bohnenkaffee, ja, aber es waren irgendwie Muscheln aus der Tasse.
Ich hab's auch nicht ganz verstanden.
Es gab dann so einen kruden Dialog über die erotisierende Wirkung von Muscheln. Oh Gott.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, so eine Muschelsuppe, ne? Deswegen.
Und nochmal kleiner Tipp an sie, was sie sich über den Badeanzug gezogen hatte, hätte sie nicht anziehen müssen. Einfach ein
sah doch gut aus.
Stück Gardine. Ja, aber man zieht sich ja was drüber um am Pool.
Aber Domino.
Ja, du und Domino. Ihr brennt
also heute. Fiona finde ich aber auch wahnsinnig hübsch, aber die ist eher so eine Frau. So
die
eine
war
Rassefrau.
Mir immer zu doll gemacht.
Ein Raubtier.
Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Ich fand, dass die immer zu doll geschminkt und zu doll gemacht war, die Fiona. Hm. Also ich fand die Domino auch schon viel, viel hübscher. Die war irgendwie viel natürlicher.
Ja, das stimmt.
Aber Bond wusste ja auch nur, dass Domino Domino heißt, weil er es auf ihrem Fußkettchen gelesen hat.
Ja.
Und dann sagt sie noch, er hat scharfe Augen und dann meinte er, ja, dann müsste sie erstmal seine Zähne fühlen.
Ja, warten Sie, bis Sie meine Zähne spüren. Und ich sagte,
das fand ich auch ein bisschen.
Aber Großmutter, warum hast du denn so große Augen? Sehr unangenehm.
Das hat mich auch etwas irritiert. Auf jeden Fall sind sie dann nachdem sie sich halt jetzt kennengelernt haben, sind sie im Casino am Abend, am Spieltisch und Nummer 2 spielt. Also der mit seiner Augenklappe sitzt da und ich weiß, ist das Blackjack oder ist Roulette oder so. Und Bond.
Mit Domino, die sitzt neben ihm.
Genau. Und Bond kommt.
Weil er ist ihr Vormund.
Genau.
Aus welchem
Das habe ich auch nicht verstanden.
Jemand
also was war
mit,
erst für die
mit
Rede von
Vormund braucht.
Und später hieß es doch irgendwie
meine Nichte.
Und dann würde sagt er aber, naja, Mätresse würde nichts sagen. Also was das habe ich nicht verstanden. Was war das in der damaligen Zeit?
Ich fand auch überhaupt diese Vormundsache fand ich auch merkwürdig.
Aber ich glaube, Blackjack war es nicht, was sie da gespielt haben, weil es ging immer so Zahlen, waren 8 und 9.
Ah, ja.
Ich glaube, das wäre für Blackjack beschissen. 21.
Ich glaube, es war Würfeln. Ne? Ich glaube, war es nicht Würfeln?
Ja, mit
Mensch,
Karten.
Ärger dich.
Würfel, ach, die haben Karten. Ah, ja. Ich weiß nicht, was haben die denn da gespielt? War das Poker? Nee, Poker kann es auch nicht sein. Was haben die denn gespielt?
Wie Schach und nur ohne Würfel. Ja.
Was haben die denn da gespielt, verdammt nochmal? Vielleicht,
ich keine Ahnung, was
ihr Spiel war. Wie heißt das? Reizen oder so?
Ja, Reizen. nee, sie haben Reizen gespielt.
Oder Klopfen, gibt es doch immer so Spiele.
Mau.
Keine Ahnung.
Hugo auf Hube stinkt.
Arschloch gibt es auch so Spiele, das heißt.
Was ich in der Szene super fand, Entschuldigung.
Nee, mach.
Wie oft, also im Bond droppt dann,
ein
Phantom über ihre Schulter. Und er lässt ihn wissen, Phantom, ich weiß, wofür du arbeitest. Ja. Und er wiederholt noch irgendwie 5, 6 Mal Phantom in dieser Szene, wo ich denke, Alter, ja, okay, ich hab's kapiert, es reicht. Es ist.
Was man ja mal sagen muss.
Das, ich habe auch geschrieben.
Und auch der Nummer 2 schon so,
Ich habe auch geschrieben, Phantom-Gags etwas drüber, weil er wirklich so, er ist all over the place. Er kriegt sich auch gar nicht mehr ein mit seinen Phantom-Gags.
Vor allen Dingen, aber dafür muss es auch der deutschen Synchronisation leichter gefallen sein, weil Spectre kann man wahnsinnig schwieriger einbauen als Phantom, oder?
Ja. Aber wenn die in Deutschen beim Namen Spectre geblieben wären, dann hätte Bond wahrscheinlich gesagt, Ich war heute Morgen beim Frühstück und es war noch etwas Spekta.
Oder ein spektakuläres Ei habe ich ja, da gegessen. Genau.
Das war so schlimm, aber weil ich meine, plötzlich nur noch Phantom-Gags.
Aber das ist doch mal eine Sache, auf die wir uns insgesamt einigen können, dass in keinem Bond-Film jemals auch nur einmal tatsächlich spioniert wird. Ja. Weil niemand macht ein Geheimnis aus irgendwas. Jeder weiß immer, was der andere ist.
Ich glaube auch, also Bond wird uns immer verkauft als der beste Geheimagent aller Zeiten.
Aber er stellt sich ja jedes Mal auch vor.
Wieso schafft es der nicht, einmal einen falschen Namen zu sagen in einem seiner 500
Oder überhaupt
Missionen.
Mal etwas zurückhaltender Dinge zu beobachten oder sich irgendwo einzu... Bond kommt immer hin und sagt, also, lieber Herr Bösewicht, ich bin James Bond, ich arbeite für die Regierung.
Ich wäre dann jetzt da.
Ja, wir können jetzt ab jetzt die Sache machen. Ich schlafe dann jetzt mit Ihrer Frau und Sie versuchen am Ende was... Geht's los? Sind Sie soweit? Also ist doch jedes Mal.
Aber er hat doch später, dieser Leitner klopft an seiner Tür und er schlägt ihn nieder, weil er 007 sagen wollte. Hm? Bitte was? Ja. Das ist auch eine Konsequenz.
Du hast dich gerade unten so vorgestellt. Ich schwöre dir, der steht so im Hotelbuch drin. Oh. Ja, total dämlich. Und dann, sorry Felix, aber du hättest fast 007 gesagt. Anstatt schlägt er ihn einfach. Ja, man kann ja, es gibt ja, wir sind glaube ich kurz darüber hinweggesprungen, dass ich mir morgen ein sehr dickes Buch kaufe und dieses Aufnahmegerät da reinlegen werde. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass das eine Sache ist, die aber, ich ab heute machen werde.
Das fand ich uns wahnsinnig cool, weil Bond hat 27 Phantom-Gags gemacht, kann wieder auf sein Zimmer gehen und so, alles Nummer 2 weiß jetzt Bescheid, wahrscheinlich, dass er da ist. Und dann geht Bond auf sein Zimmer und hat da ein Tonband, wie du gerade sagst, in einem Buch versteckt, um sein Zimmer zu überwachen. Und das fand ich aber cool, weil dann spult er zurück und drückt Start und dann sieht man so, dass er sieht, also er hört dann so Schritte und die Kamera schwenkt dann so mit, wo
der,
er gerade
der unsichtbare
hinguckt.
Mann.
Genau, also die Kamera schwenkt mit diesem Tonband mit, was Bond checkt, was da wohl gerade jemand gemacht hat und kann daraus dann schlussfolgern, dass gerade jemand im Badezimmer auf ihn wartet.
Was aber viele nicht wissen, man braucht ja Bond gar nicht überwachen und gar nicht irgendwie in sein Zimmer sich schleichen, weil man kann ihn ja einfach fragen, weil Bond ja sowieso alles erzählt. Ja. Was sein Plan ist, wie er heißt, wie es denn dazu kam.
Aber ich fand, das war irgendwie cool gemacht, so als erzählerische Ebene, dass die Kamera mit diesem Tonband mitschwenkt. Sozusagen.
Und warum hat er ihn mit der Waffe gehen lassen, den Typen in der Badewanne?
Oh, kleine Fische. Kleine Fische lässt er laufen. Beeindruckend fand ich aber, also er wischt ihn dann ja unter der Dusche und dreht also quasi den Wasserhahn auf und es kommt einfach sofort. Ja. Wie wir es ja von Hotels kennen.
Absolut. In einem Megadruck auch.
Kochen heißes Wasser.
Mit so einem Druck wie von einem Wasserwerfer. Ja. Absolut. Das ist ja eine klassische Hotel-Wassersituation. Ja.
Vor allem, das war so unlogisch. Also,
was?
Ja, pass auf. Da habe ich auch lange noch drüber nachgedacht. Es mag ein Detail sein, aber dafür ist Bond ja bekannt.
Und dafür sind wir auch
auf die Details.
Dafür sind wir auch
da. Also, pass auf. Ne? Der haut den Typen in der Dusche um. Der haut den ja ohnmächtig sozusagen.
Ja.
Dann hat er aber vorher, als der Typ noch unter der Dusche war, hat er seinen Kumpel geklopft und er hat seinen Kumpel in den Magen geboxt, damit er nicht 007 sagt, damit der Typ das nicht hört. Weil er sagt ja 00 und dann boxt er ihm in den Magen.
Genau.
Dann geht er zurück, haut den Typen unter der Dusche K.O., dann kommt der Typ, sein Kumpel, der an der Tür stand, kommt dann wieder rein und dann sagt er so, warum hast du das gemacht und so? Und dann sagt Bond zu ihm, du warst gerade dabei, 007 zu sagen.
Genau, und sagt es halt in dem Moment.
In dem Moment ist aber der Typ ja auch schon wieder wach, den er da unter der Dusche ausgemacht
Außerdem,
hat.
Der Typ ist ja in seiner Dusche, weil er ja weiß, dass Bond 007 ist, oder? Also ich meine, das ist ja ein bisschen die Prämisse, sozusagen. Und dann lässt er ihn gehen und gibt ihm die Waffe wieder. Weil sich einfach alle wahnsinnig... Glaubt ihr auch, dass Mission Impossible entstanden ist, weil jemand dachte, Alter, die Welt hat vergessen, was Spione sind. Die sollen eigentlich nicht überall sagen, wer sie sind. Ja. Spion. Versteckt sich doch. Nils, du kannst deine Schrift nicht lesen?
Doch, aber es ist interessant, was hier, ich habe den Film vor 2 Tagen gesehen und ich kann nicht mehr alle Notizen zuordnen, weil ich habe als nächstes stehen.
Wir machen
aber
das für dich.
Als nächstes lernen wir den bösen Unterschlupf von Largo hatten wir doch. Nummer 2 heißt Largo.
Genau.
Fargo?
Ja.
Largo?
Largo.
Largo.
Ja.
Genau, lernen wir Palmyra kennen. Ist ein bisschen, wie heißt denn dieses von Trump in Miami? Es ist so ein bisschen.
Largo.
Der hat auch so.
Ja, ja, das heißt auch irgendwie Largo.
Largo oder so.
Ja, ja, das heißt auch Largo. Wahrscheinlich deswegen.
So habe ich mir das bösen Unterschlupf.
Und übrigens Unterschlupf, ne? Ja. Ich meine, er lädt ihn einfach zum Mittagessen ein. Ja. Ich habe ein Haus in Palmyra oder wie das heißt, ja. Kommen Sie doch morgen zum Lunch.
Ja.
Adresse und ist erstmal egal, er findet es schon, aber Unterschlupf, auch die Bösewichte sind genauso schlau wie James Bond.
Ja.
Aber sag mal deine Notiz, mal sehen, ob wir wissen, was das bedeutet. Also
hier steht Mr. Yanni, Mr. Vargas, Rum Collins.
Er stellt das sind die bösen Schurken,
ja.
Die Halunken,
ja.
Die Spießgesellen von Largo.
Ja.
Das sind
diese mit dem schwarzen Rollkragenpullover.
Einer, der mit so einem Boxergesicht und dieser
Schlanke.
Der, genau, Vargas ist, glaube ich, der aussieht wie so ein kompletter Psychopath,
ja.
Folterknecht und genau.
Aber
der im Keller irgendwas aus Fleisch bastelt.
Also ich glaube, sie trinken dann Rum Collins, ne? Aber das hat ja eigentlich gar nichts mit den beiden zu tun. Ich glaube, der Bond sagt dann zu Largo, Largo sagt, ja, wir nehmen zwei Rum Collins.
Bond trinkt hier in dem Film keinen Martini übrigens.
Das stimmt.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Ist nicht okay.
Und ich glaube, das sagt dann Largo über Vargas oder so, oder über irgendwer sagt das über irgendwen, weil ich habe es ja als Zitat stehen. Er trinkt nicht, er raucht nicht und er liebt nicht.
Stimmt. Was machen sie den ganzen Tag?
Was für ein cooler Spruch. Er trinkt nicht, er raucht nicht und er liebt nicht.
Ja, super cooler Spruch. Also, ich habe jetzt, also laut meinen Notizen sind wir als nächstes im Headquarter.
In dem geheimen.
Ach so, okay. Ja, irgendwo dazwischen sind, wo eben der Typ auf die Leiter steigt und irgendwas versucht, auf der Weltkarte zu zeigen.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass das genau jetzt die Phase war, wo ich eben, wie gesagt, die Wäsche aufgehangen habe. Weil da habe ich eine Zeit lang keine Notizen. Also es kann sein, dass ich habe es dann nur gesehen und nicht aufgeschrieben, dass das jetzt ist.
Ich hätte mir jetzt aufgeschrieben, als nächstes kommt M. In diesem tropischen Schuppen, wo quasi die ihre Abhörzentrale haben.
Ach so.
M kommt im Mickey Beißenherzhemd.
Ja, stimmt.
Mit.
Stimmt.
Ananas.
Ist das nicht Q? Ach nee, Q ist Quatsch. Q ist nee, der Chef.
Nee, Q, doch.
Ach so.
Q.
Nee, M ist der Chef.
Ja, M ist der Chef. Q, ja,
Q. Stimmt,
okay.
Q. Oh. Kinder.
Also, ja, Entschuldigung, man nennt dich mal. Ja,
das war ein guter Test.
Ganz kurz noch, während Bond da bei dem Largo ist, macht er den coolsten Tontaubenschuss aller Zeiten. Mit so einhändig mit der Schuss.
Aus der Hüfte, no ja. Look.
Peng, alles klar. Ach, ich mach das zum ersten Mal.
Ja.
In Sandalen.
Ja. Genau. Und dann kommt Q irgendwo zu ihm und hat Sachen dabei.
Ja, und hat sich aber eben, wie du schon sagst, auch der Kleidung vor Ort angepasst.
In Nassau.
Im Gegensatz zu den Typen, die übrigens vorhin am Strand versucht haben, Leute zu überwachen in Anzug. Wo ich sagte, euch hat keiner gesehen.
Ich finde das übrigens interessant. Am Anfang sind wir in Paris. Das ist also quasi der erste Bond in Paris, weil ja später zum Beispiel View to Kill ist ja auch Paris sehr prominent, wo dann Grace Jones vom Eiffelturm springt. Und Nassau ist doch irgendwie auch ein beliebtes Bond-Ziel, glaube ich. Ich glaube, also ist nicht sogar einer, den wir schon gesehen haben, in Nassau gewesen, Maria? Maria verlässt den Raum, zuckt mit den Schultern. Ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie kommt sicherlich gleich wieder.
Habe ich gar keine Erinnerung dazu, ob es viele andere Bond in Nassau gibt, aber zumindest die Karibik, also findet ja immer wieder statt.
Vielleicht ist auch Nassau einfach so, vielleicht verbinde ich das mit Bond, weil ich noch sag niemals nie im Kopf habe.
Okay. Den
das
anderen.
Das ist ja derselbe Film.
Ja.
Das hat mich irgendwie nicht so über Nassau gestolpert. Aber es passt natürlich, Nassau passt natürlich auch zum nassesten Bond aller Zeiten. So, ja, dann Tontauben schießen und dann sind wir in dem Hauptquartier wieder. Nee.
Genau, ja. Q.
Ach ja, genau.
Kommen dann mit den ganzen Gimmicks, also Geigerzählerkamera, Atemkartuschen, eine harmlose radioaktive Kapsel,
ja, stimmt.
Um ihn zum aufzufinden. Ja. Eine harmlose radioaktive Kapsel. Und jetzt, okay, ja, natürlich. Schluck ich.
Stimmt.
Du hast Krebs morgen.
Ich fand auch so interessant bei dieser Tauchkartusche, die er ihm gibt, so ganz klein und handlich, damit Bond überall immer so eine Tauchlösung hat zum Rumtragen. Da sagt er ja, die hält 4 Minuten lang.
Mm.
Und das ist ja das Krasse bei Filmen, wenn einer so eine super konkrete Zeitangabe macht, das brennt sich bei dir als Zuschauer sofort ein und du denkst, hier wird jetzt gleich irgendwann, wird jemand sagen, oh, nur noch 2 Minuten oder so, was in einem Film übrigens niemals passieren wird.
Das ist dann noch so ein Callback.
Spoiler Alert.
Oder dass jemand sagt, er müsste 5 Minuten da unten bleiben, man denkt, oh,
ja, genau.
Das Ding kann nur 4 und so.
Not going to happen.
Ja, ich habe gerade gesehen, dass ich, meine nächste Notiz ist erst wieder der Hai in dem Pool.
Ja, da bin ich auch gleich. Ich habe aber dazwischen noch, weil anscheinend sind wir noch auf der Yacht von Largo.
Wird auch viel hin und her geschnitten, Leute. Ja,
wird viel hin und her geschnitten. Denn ich habe mir auf jeden Fall schon mal Disco Volante aufgeschrieben.
Ja, Disco Volante.
Ich habe extra gegoogelt, was Disco Volante heißt. Wisst ihr das?
Ja. Nee. Du auch? Maria? Wenn du es weißt, dann du bist der Gast.
Fliegende Untertasse?
Genau.
Weil ich dachte, Disco, was heißt ja. denn das? Und ich habe es gegoogelt und fliegende Untertasse.
Ja. Ich habe gegoogelt, ob es die T-Shirts gibt, die alle anhaben. Weil alle Crewmitglieder so ganz einfache T-Shirts haben, wo einfach so draufgeflockt ist Disco Volante in so einem 60er-Schriftzug. Und die kann man bestellen. Ja. Vielleicht passiert das demnächst ja. in meinem Kleiderschrank. Weil MS Disco Volante ist schon ein wahnsinnig cooles Stimmt. Shirt.
Nicht so cool wie MS Michaela. Auf der wir demnächst zu Gast sein werden.
Ja, das stimmt. So, MS Disco Volante, genau. Und dann kommt diese ganze Hai-Geschichte irgendwie. Oder?
Hab ich irgendwas übersprochen? Beim Besuch in der Palmyra von genau, Bonn?
Ja, Bonn kommt ja dann wieder. Also schleicht sich ja dann, glaube ich. Oder?
Hab
ich
das ja, so? Einmal ist er, genau.
Einmal ist er
ja
eingeladen.
Genau. Wo Largo auch vorstellt, das sind die gefährlichsten Goldgrottenhaie.
Checkt er schon mal, checkt Bond auch schon mal so ein bisschen ab, aber wie da mal, so die Location ist.
In dem Moment wissen doch beide voneinander, wer sie sind, ne?
Ja.
Was ist denn das immer von?
Aber das ist ja so ein bisschen die Bond-Sache.
Ja, ja,
das
klar.
Das ist ja dieses Tonk-in-Cheek irgendwie, dass man so, ja, ja, alles klar, zwinker, zwinker. Wir checken uns so aus. Und das ist ja immer auch ein Machtspiel. Da geht es ja auch um Macht und Dominanz. Wer ist ja, wer bleibt cooler, wer bleibt gelassener? Im Angesicht der Gefahr.
Aber warum? Ich meine, klar, der Abspann und so, der Film wäre schneller vorbei. Aber warum erschießt man dann Bond nicht einfach als Bösewicht?
Na, das ist, die haben halt alle.
Oder hält ihn irgendwie im Keller gefangen oder so, ja. dass er nicht einfach, nachdem er da zu Gast war und ihm alles gezeigt wurde,
ja.
einfach quasi den Unterschlupf 1:1 nachmalen kann fürs MI6. Ja. Das ist doch nicht so schlau.
Ja, das ist natürlich auch Hybris. Dieser Bösewichte.
Ja, das stimmt dass natürlich immer. So dieses klassische, dass sie zum Schluss auch ihren ganzen Plan erzählen und so, ne?
Genau.
Hm. Na gut. Ich, wie gesagt, ich habe hier den Hai und dann den Karneval, also wahrscheinlich fehlt mir dazwischen ein bisschen was.
Genau, Bond versucht letztendlich in Palmyra nachts einzubrechen, irgendwas zu erforschen, ermitteln irgendwie, die Atombomben ausfindig zu machen. Auf denen übrigens, das habe ich gestern vorhin vergessen, auf den Atombomben stand, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Handle like eggs.
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Handle like eggs. Bei einer Atombombe ein guter Hinweis. So,
absolut. Ja,
natürlich.
Also aufschlagen und braten, oder? Ja.
Genau, fällt in den Pool, die Poolabdeckung wird zugemacht und direkt das 4 Minuten Atemgerät kommt in Einsatz. Mhm. Und da
gab es eine Situation während der Dreharbeiten, wo die Haie an ihrer Plastiksache vorbeigeschwommen sind und wo man zweimal sieht, dass quasi Bond super Angst hat, weil der Hai auf ihn zukommt. Mhm. Und das war beide Male echt, weil diese Plastikabdeckung war irgendwie so 6 Meter breit oder so und die Haie einfach drumherum geschwommen oder irgendwie so. Und sind quasi vor allen Dingen einmal kurz vor Ende, sieht man, wie so ein Hai direkt auf ihn zukommt genau. und Bond so total panisch guckt. Das war halt echt, weil der hätte da nicht sein sollen.
Ah ja, sehr gut. Ja. Das fand ich auch, da habe ich auch noch gedacht, boah, ist ja krass, das ist ja total nah dran und so. Also auch zum Beispiel, Bond schwimmt ja dann durch diesen kleinen Tunnel, durch den die in den großen Pool geleitet werden. Und dann ist er wieder in diesem Flachbecken, in dem die Haie sonst immer sind. Und dann schwimmt er zum Ufer. Ich weiß nicht, ob das Bond ist oder ein Stuntman, aber schwimmt zum Ufer dieses Mini-Pools. Und dann sieht man, wie ihn ein Hai hinterher schwimmt. Und in dem Moment, wo er aus dem Wasser kommt, ist der Hai bei ihm.
Ja, der war tot.
Der Hai?
Mhm. Das war ein toter Hai, den sie an so einer Strippe langgezogen haben.
Alles klar. Mhm. Da habe ich auch gedacht, hui, das war ein enges Höschen.
Ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Da dachte ich, okay, schon entkommen.
Ja. Ja. Aber trotzdem gab es halt 2-3 Mal die Situation.
Naja, das hat man auch gesehen, in dem Tunnel da eben, wo es dann so eng wurde.
Ja, ja, genau, kurz vor diesem Tunnel da reingegangen.
Genau. Genau. Ja, knapp dem Hai entkommen. Und was macht man, wenn man tödlichen Haien entkommt? Man geht natürlich in den Kiss-Kiss-Club. in Nassau, aber offensichtlich eine Top-Adresse. Ich glaube, war nicht, sag mal, welcher Film, der eine der letzten Bonds muss auch in Nassau gewesen sein, wo die auch in dem Club sind. War das nicht auch in Nassau?
Kann mich nicht erinnern. Ich kann mich wirklich gar nicht erinnern.
Dieser super seltsamen Tanzszene damals.
Nee.
Also ich war, als ich Kiss Kiss Club las, war bereitet auf deutlich unseriösere Dinge.
Ja.
So.
Aber da sind wir halt wieder in den 60ern.
Ja.
Die sind dann eher im Hinterzimmer passiert.
Aber, also er ist dann in diesem Club und dann ist also, checken sich alles ein bisschen aus, da ist dann auch Fiona und dann ist irgendwie klar, sie haben sich gesehen und dann wird auch so die Gefahr klar zwischen allen Beteiligten. Und Bond versucht sich dann auf der Tanzfläche sozusagen ja nicht zu verstecken.
Also
aber
wir sind im Karneval jetzt, ne?
Ich glaube, wir haben die,
ich glaub,
die
wir haben was übersprungen.
Bart-Situation mit Fiona übersprungen.
Ja. Ach so, echt?
Weil das was
kommt, ist erst auf der Flucht dann irgendwie.
Ja, und nachdem er erst in diesem superlauten Karneval und dann in diesem, ja.
Dann kommen wir gerne nochmal
zurück. Er kommt quasi nach der Flucht aus Palmyra, kommt er zurück mit nassen Klamotten ins Hotel, geht in dieses Zimmer, sein Nachbarzimmer, wo eigentlich diese Paula, diese Agentin auf seiner Seite ist.
Ja.
Da sind immer neue Koffer und er geht ins Bad und dann liegt Fiona quasi in der Badewanne.
Genau.
Ja.
Und da haben sie ja, sie hat, da habe ich hier diese der Feind in meinem Bett-Situation, weil er ja immer quasi.
Sie will, dass er ihr ein Handtuch reicht und er gibt ihr die Schuhe.
Ja. Lustig wäre gewesen, wenn sie dann wirklich gesagt hätte, nee, ein Handtuch. Also, sorry. Wenn das mal so aufgebrochen hätte. Genau, sie haben ja dann Sex, gehen wir davon aus, dass sie nicht einfach die ganze Nacht durchgequatscht haben.
Ja.
Und dann gehen sie ja zum Karneval.
Oder darf ich noch zu der Bettsituation, muss ich wirklich noch zwei Dinge sagen. Punkt eins, sie hat ihn dann ja so sie meinte ja, die Musik von dem Karneval macht sie mich so wild und macht dann auch so.
Ja,
und sagt dann
auch
so. Ist
mir jetzt nochmal peinlich. Oh, ja.
Beißt ihm so in die Schulter. Ja. Und dann meint sie so, räkelt sich an diesem Metallbett so. Oh, dieses Bett ist wie ein Käfig und ich bin das Raubtier und du musst mich füttern.
Ja, genau.
Das ist so und denkt so, Dann aber Schnitt.
Ja.
Nächste Szene, sie sitzt quasi am Frisiertisch und kämmt sich so die Haare und meint dann, das nächste Mal musst du mit meinen Haaren vorsichtiger sein, du Wüstling.
Stimmt. Nicht okay. Nicht okay. Also wilde Tiere hin oder her, aber Hände weg von meinen Haaren. Nee, okay, dass sie da eine Grenze zieht einfach her.
Weißt du, wie lang das dauert, diese Tupier-Sache und so?
Ja, wie sie da saß, habe ich auch gedacht, da sind jetzt 2,5 Tage vergangen, wenn sie das alleine gemacht hat. Und dann kommen nämlich ihre Helferlein rein. Genau. Ja,
genau.
So. Und dieser Typ, der eine, der so psycho aussieht mit diesen blonden Haaren, dieser etwas schlankere, der dann einfach so super lässig so an der, so die Pistole auf ihn hält, aber so an die Wand gelehnt, er hat so den Kopf an der Wand gelehnt, ich dachte, ja, okay, wir kommen mal wieder runter mit der Entspanntheit, wenn Leute erschießen. Ja, genau, und dann.
Aber erstmal noch böses Nachtreten.
Ja.
Von Bond, der dann sagt, er hatte jetzt da vorher im Bett keinen Spaß, sondern hat es für König und Vaterland getan.
Ja.
Und da reagiert Fiona schon ein bisschen empfindlich.
Ja.
Da haben wir vielleicht noch was gefunden, was sie noch mehr ärgert als diese Haarsache. Und dann ist halt dieser Karneval, wo ich sofort dachte, oh, ist das laut.
Wo auch einer als Zigarettenschachtel verkleidet rumgelaufen ist. Einer lief als Marlboro-Schachtel rum.
Ja?
Ja.
Oh. Bond raucht doch gar nicht. Raucht der nicht sonst immer?
Keine Ahnung.
Raucht gar nicht.
Aber da lief jemand als Marlboro-Schachtel verkleidet rum.
Ja. Und dann ist er aber von dieser mega lauten Situation plötzlich dann in diesem Club, der eher so ruhig ist und Dingeringeding und so. Wo dann aber wo er dann tanzt, erst mit einem anderen Mädel und also zwei
Fiona
Sekunden.
Fiona klatscht ab.
Genau, und das Mädel super empört. Jetzt muss ich sagen können, dass du mit deiner Frau hier bist. Okay, cool. Und er blutet ja auch irgendwie, ne? Er verbindet sich sehr wahnsinnig professionell im Badezimmer.
Ah, es ist, also sie folgen Bond ja durch die Blutspur. Das heißt, er muss bluten wie eine Sau.
Ja.
Und dann irgendwie als er im Bad, du siehst nichts, also er müsste ja eigentlich einen Fuß komplett.
Ja, aber sein ganzes Bein ist halt voller Blut, aber nichts am Hosenbein halt. Also auch super, super gut gemacht.
Was ich auch gut finde, dieses Mäuschen, mit dem er da auf die Tanzfläche geht, um sich da so ein bisschen umzuschauen, die sagt zu ihm, sie sind ja gar nicht fröhlich.
Ja, aber alle anderen sind dafür umso fröhlicher.
Ja.
Sehr gut. Das ist so ein bisschen mein Clubspruch, würde ich noch in Clubs geben übrigens. Und dann finde ich auch gut, dass die Band spielt ja so einen Song und der Trommler ist aber auch offensichtlich einfach dazugesetzt worden und er liest weder den Raum noch den Song und eskaliert dann so völlig, während die Band dahinter so, was passiert hier gerade, das ist ein ganz anderes Lied. Das fand ich total lustig, dass der Trommler einfach so, ich ziehe das heute durch, heute werde ich entdeckt, ich mache jetzt hier mein Ding.
Ja, geschrieben, der unrhythmischste Conga-Player ever.
Ja, und
laut und unrhythmisch ist immer eine ganz doofe Kombi,
total.
Gerade für Conga-Spieler.
Aber weil halt die Band so entspannt war, musste er uns natürlich ein bisschen die Stimmung, dass es jetzt dramatisch wird.
Ja. Na, vor allem war das ja praktisch, weil die Hoffnung war, dass man dann den Schuss nicht hört.
Eben.
Weil
was gibt es denn besseres als so ein Trommelsolo?
Absolut.
Bond sieht es kommen.
Ja.
Und Gentleman, der er ist, dreht kurz vor dem Schuss natürlich Fiona in die Schussrichtung. Absolut.
Und dann nimmt er
da ist er einfach ein Geber.
Und dann nimmt er die Fiona-Leiche und geht zu einem Tisch, ja, wo noch ein Platz frei ist.
Wo so ein Pärchen dran sitzt.
Sie müssen sich keine Sorgen machen, sie ist nämlich tot.
Ja, sie wird sie nicht stören, sie ist nämlich tot. Genau. Und dann macht er so und geht so weg. Fand ich auch total gut. Aber die zwei, die haben ihre Steuerabrechnung gemacht für das Jahr 2000.
Aber das wird ein Erlebnis sein, da werden die noch lange drüber reden. Das werden die nie vergessen.
Ja. Aber in dem Moment trotzdem kurz relativ ruhig geblieben, die zwei. Naja, so. Der coole Spruch muss halt sein.
Ja. Und dann habe ich jetzt als nächstes mit einem Fragezeichen versehen die Notiz geschrieben: Unterwassersex mit Domino?
Ja. Ich hatte Underwater Love.
Aber das hast du gerade nicht so schnell geschafft zu übersetzen. Ja. Warte mal, nee, hier habe ich was ganz anderes. Das heißt,
ja, also ja, aber davor haben sie noch die Bomben gefunden. Ah. Vor dem, also letztendlich, sie fliegen ja immer zwischendurch, mal wieder mit dem Helikopter, Fernglas, ja, ins Meer. Ja. Ständig, wo man dann denkt so, oh. Ja. Und dann sind sie aber in irgendeiner Gegend und dann sagt der Felix Leitner, oh, das ist hier die goldene Grotte.
Stimmt.
Und dann Bond, der Fuchs, merkt halt, Moment, die Goldgrottenhaie, lass uns da mal schauen. Ja? Und stimmt, dann finden sie, genau, dann dieser Satz, schießen Hai-App als Ablenkung und finden dann quasi das Flugzeug, aber ohne, finden das Flugzeug, aber ohne die Bomben.
Genau, mit der, dann finden dann noch die Hundemarke von dem Originalkapitän und so und weiß dann, was gespielt wurde.
Die Grotte hieß übrigens damals wirklich Golden irgendwas Grotte und heißt jetzt tatsächlich Thunderball Grotte. Haben es jetzt touristisch sozusagen.
Ob es dann jetzt Thunderball-Haie gibt auch?
Ja, wahrscheinlich. Und das Flugzeug, was da am Meeresgrund wirklich quasi nachgebaut wurde, haben sie am Ende der Dreharbeiten in die Luft gejagt, damit es kein anderes Filmset benutzt. Und aus den Resten davon und was das mit dem Boden von dem Meer da gemacht hat, hat sich jetzt ein Reef gebildet. Ah ja. Ja, das ist jetzt das Thunderball Reef, was man jetzt als Tourist besuchen kann.
Verstehe.
Ach ja. Kinder, ich bin voll von Informationen.
Ja, er hat dann auf jeden Fall Unterwassersex mit Domino. Ja. Und da
wissen wir alle, erfahrene Menschen haben nicht im Wasser Sex.
Ja, unter Wasser, also mit Tauchmasken und so.
Und schon gar nicht im Salzwasser.
Leute. Ja,
reißt euch mal zu.
Wie soll das denn gehen? Das ist doch mega. Das ist doch, also was ist denn da los? Das geht doch gar nicht.
Nee. Ich glaube, dass wir da uns distanzieren können.
Na, da war ich ziemlich erzürnt.
Ja?
Ja, das war nicht okay. Das hat Domino nicht verdient, da irgendwie so unter Wasser abgespeist zu werden von so einem Hallodri.
Ich finde es übrigens total geil. Ich glaube, das wurde schon tausendmal über Bond gesagt und wahrscheinlich haben wir es auch schon mal gesagt. Aber es ist mir wieder bei dem Film so klar geworden, dass niemand so eine Autorität und so eine Action und so eine quasi auch so eine spezielle Position als Agent ihrer Majestät einfach fast ununterbrochen in wahnsinnig kurzen Hosen macht. Also sein ganzes Leben findet barfuß irgendwie statt als so ein wahnsinniger Actionstar. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Und dann ist das Tolle, dann geht er mit Domino an Land, da an den Strand irgendwo. Da taucht dann auch nochmal Vargas auf. Domino raucht übrigens Gitanen, ist mir aufgefallen. Oh. harte Zigarette. Und im Hintergrund taucht er dann Vargas auf, der dann Bond nochmal erschießen will. Bond sagt dann, glaube ich, auch irgendwann mal den coolen Satz: So viel wissen, aber etwas wissen wir nicht.
Ja, er beichtet ihr vor allen Dingen, dass ihr Bruder tot ist. Ja, genau. Was ich ja ganz, ganz fair finde nach 3 Wochen.
Ja, man merkt auch, in Domino muss doch ein tief sitzender Schmerz sein, weil letztendlich sie denkt, auch Bond benutzt sie nur wie alle Männer vor ihr.
Ja. Genau.
Das ist was schon auch eine schwierige Situation.
Weil sie auch in dem Moment quasi erkennt und erfährt, dass auch ihr Vormund sie nur ausgenutzt hat. Was man natürlich bei einem Typen, der super creepy Leute um sich rum hat und eine Augenklappe überhaupt nicht denkt, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat.
Und dann gab's diese riesen emotionale Achterbahn am Strand, eben mit diesem Brudergeständnis und so, und dann noch der Vargas, den sie dann irgendwie auch noch mit irgendwie halb getötet haben. Mit einer Harpune, glaube ich, hat er ihn irgendwie an Palme getackert. Und dann küssen sie sich nochmal, weil das alles so emotional war und so, und halten sich nochmal fest im Arm und küssen sich. Und man denkt, jetzt könnten die Streicher einsetzen, aber Bond bricht den Kuss dann ab und sagt: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und sie sagt: Ja, hast recht.
Ja, total. Da werden einfach Prioritäten gesetzt.
Absolut.
Da aber die Dreiviertelstunde, die sie die Decke ausgebreitet haben und alles schön hingelegt haben, die hatten sie.
Gut.
So,
Aber generell vielleicht an der Stelle sei auch nochmal gesagt, Harpune, vielleicht sinnvolle Waffe für so einen Single-Shot-Moment, wie jetzt hier mit Vargas. Mhm. Aber unter Wasser dann, es ist ja ein Schuss, Ende. Hat er irgendeiner mal, das sind ja selbst so irgendwie so Musketen noch sinnvoller, aber so eine Harpune, bitte was?
Stimmt, es müsste eigentlich sinnlos. Mal so ein Harpunenmagazin geben.
Ja, also, stimmt.
Harpunentrommel.
Kommen wir jetzt an diese Unterwasserkampfszene?
Ja, oder ich glaube, es ist noch ein bisschen, suchen die Atombomben irgendwie.
Ja, und Domino wird gerettet von dem bügellosen Mann mit Gewissen.
Der bügellose Mann mit Gewissen.
Auf der Disco Volante ist doch dieser Wissenschaftler,
ja, der
bügellose Brille hat. Die hat keine Bügel, die Brille.
Stimmt. Fiona.
Das ist so, doch gerettet, so ein nicht? Zwicker ist das quasi.
Ich glaube,
das ist
so der, ich habe den Namen auch vergessen, aber es war irgendwie so der Atompole.
Ja,
der,
ja,
Wissenschaftler.
Genau.
Ja. Aber die hat kein, die Brille
aber
hat keine
rettet
Bügel.
Er nicht Fiona und nicht Domino?
Es geht Domino, habe ich Fiona gesagt?
Nee, Fiona ist
aber
tot.
Fiona ist doch da.
Fiona ist auch tot.
Die wurde auf der Tanzfläche erschossen.
Ach ja, sorry. Ich bin jetzt mit den Namen durcheinander.
Sie lebt nämlich nicht mehr, Maria.
Sie ist tot.
Sie ist nämlich tot.
ja, alles gut. Genau.
So,
ja,
und der rettet die, weil er so, dass er will nicht, dass Nummer 2 Domino irgendwas antut.
Ja. Nee, es sieht, ich glaube, das war eher ein opportunistischer Move, der sah seine Felle davon schwimmen, glaube ich. Also das war jetzt eher mein menschlicher Eindruck irgendwie.
Ich hatte
dass
so
er
das
sein
Gefühl,
Fältchen ins Wind hält.
Ich hatte eher das Gefühl, dass er, weil da wusste er noch nicht, dass Bond jetzt, dass es jetzt eng wird, und hat er gedacht, die rette ich jetzt mal hier so ein bisschen.
Ja,
sie doch so schreit.
Ja, sie schreit so, und er nutzt, er nimmt gerade den Moment, um ihm zu sagen, sie wollten doch dabei sein, wenn die Waffen scharf gemacht werden oder irgendwie sowas.
Ja, das passiert alles auf der Disco Volante übrigens.
Guck mal, hier ist noch ein bisschen was drin. Oh,
sehr gut. Damit die Zuhörer wissen, wo wir gerade sind. So, und dann kommt das.
Dann kommt der Kampf.
Hammer. Der absolute Hammer.
Dieser Unterwasserkampf. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber der ging so 2,5 Stunden, oder?
Ein Unterwasserkrieg, muss man sagen. Es war kein Kampf mehr, sondern die Behörden gegen die gesamte Besetzung der Disco Volante haben einen nicht enden wollenden Kampf unter Wasser, wo sie sich mit Harpunen abknallen, erwürgen, Sauerstoffschläuche durchschneiden.
Brillen herunterreißen.
Es war die Schlacht von Helms Klamm, nur unter Wasser.
sehr langsam.
Ich
habe aber vor allen Dingen richtig mitgelitten mit diesem Krebs, der zwischendurch immer wieder gezeigt wurde, der überhaupt nicht wusste, wo vorne und hinten ist, und auf dem die Kamera aber auch wirklich immer eine Weile geblieben ist, so als wäre er jetzt auch noch so ein Protagonist. Krebs, Leute, hier wohne ich, was passiert hier gerade? Ja, super. Er super panisch so vor und zurückgeschoben ist. Ich habe immer wieder, wie geht's dem Krebs mittlerweile? Aber das war auch krass, dieser. Und dann wird uns ja quasi fast jeder einzelne Mord quasi gezeigt. Ja. Ne? Einmal durchs Auge und dann Genick gebrochen und hier und so. Schon krass.
Ich fand das wahnsinnig gut, weil das so lang war.
Vielleicht war das auch so ein bisschen gemeint mit, dass das so neue Standards
ist. Weil das halt auch so eine lange Sequenz ist, und die ist ja unter Wasser, also sprich, wir haben auch keinen Dialog. Manchmal sind so ein paar Geräusche fälschlich drauf synchronisiert, irgendwie, die man unter Wasser nicht hören würde, aber niemand spricht, sondern es wird sich hart gekämpft, hart bekämpft. Und die fand ich schon, das fand ich schon beeindruckend, gerade weil es so lang war, habe ich gedacht, da war ich schon ganz schön, hat mich ganz schön mitgerissen. Fand ich echt gut.
Ich fand's auch krass.
Sehr, sehr aufregend.
Gute, weil es bestimmt kompliziert war zu drehen.
Glaube ich auch.
Und wenn es dann so lang ist, alter Vater.
Na, da haben die echt alles rausgeholt aus diesem Unterwasser-Thema.
Ja, auf jeden Fall, Bond, sie bringen die Guten, bringen die Atombomben quasi in deren Hand, und Largo flieht.
Bond hat da übrigens unter Wasser, hat der so ein Unterwasser-Moped, das so grüne Schlieren zieht. Ja, das ist so super auffällig.
Ich dachte auch irgendwie, also auch die Steuerung von diesem Teil auf dem Rücken, wie er dann quasi später in den Kampf einsteigt und da so hindüst, dass er dann irgendwie nicht einfach so tschu dran vorbei sticht da dann quasi wie das heiße Messer durch die Butter in diesen Schlachtszene. Ja, genau.
Und vor allem ist das so ein Rucksack, in dem auch Harpunen sind, und der muss sich immer so nach vorne ducken, damit die über seinen Kopf hinweggeschossen werden. Das halte ich auch nicht für so richtig ausgereift, ehrlich gesagt. Wenn da mal irgendwie, wenn du den Rucksack anziehst, so ein Ding aus Versehen losgeht, hast du das ja selber quer im Kopf. Das hat mich nicht so überzeugt als Waffe.
Aber er hat trotzdem gut gezielt, muss man wirklich sagen. In einiger Entfernung dann auch so Schnüre durchschossen.
Das stimmt.
Wo es dann noch eine kleine Explosion gab, ja.
Was aber auch geil war, was ich mir noch aufgeschrieben habe, die haben anscheinend versucht, das auch so ein bisschen Western, so, das war, sollte so ein bisschen so
Shootout-mäßig. Salon- oder Salonschlägerei.
Genau, oder so Mexican Standoff irgendwie. Und dann gab es so eine, Stelle, wo sich so die Bösen, ein Böse und ein Guter so in so gegenüberstehen, zwischen ihnen so 2-3 Meter Meeresgrund. Und der eine hat eine Harpune und schießt auf den anderen und der andere geht in Deckung hinter so einer kleinen Alge.
Oder so eine Koralle oder so. Aber was man kriegen kann da unten, ne?
Naja, und dahinter schießt er dann so.
Aber Leute, wie geht's dem Krebs? Hat der Krebs es geschafft? Ich war am Ende sehr mitgenommen. Ja.
Das ging auf jeden Fall sehr, sehr lang und war sehr, sehr spannend.
Ja, das stimmt. Und am Ende siegen die Guten.
Ja.
Vor allen Dingen, man dürfte eigentlich mittlerweile schon gar nichts mehr sehen durch den aufgewühlten Sand, ne?
Mm. Aber man bekommt auch wieder den wahrscheinlich eigentlichen Spitznamen. Ich schätze mal, dass das der Spitzname ist, den sie beim MI6 alle Bond gegeben haben, wenn die anderen Doppel-Null-Agenten über ihn reden. Dann sprechen sie wahrscheinlich immer von dem Mann, der zu spät an Türen ist.
Ja.
Weil das ist wirklich eine Spezialität, die er gerade in diesem Film sehr oft ausspielt. Und auch da wieder, er ist ja dann in so einer Grotte irgendwie und müsste dann da raus, aber die Tür geht zu und er hat es irgendwie verpeilt.
Ja. Ja.
Und wird dann auch wieder vom Hubschrauber gerettet, ne? Von seinem Kumpel Felix, der dann einen Hubschrauber aus der Grotte hieft.
In Orte durch die wenig radioaktive Kapsel,
genau, die er geschluckt hat.
Ich dachte ja, als Kyun so ankommt, dachte ich, naja, soll ich sich im Po stecken? Ja, also, weil er hat das so in der Hand gehabt, genau, wie so ein Zäpfchen, dachte ich, weil alles andere ist ja auch relativ schnell wieder durch.
Er hätte auch irgendwie gesagt, was mache ich damit oder so, und dann war irgendwie ganz klar.
Ja, und dann hat er ihn so angeguckt und so gegrinst.
Das sollte eigentlich auf so
ein
Zäpfchen-Gag hinauslaufen und das haben sie dann nicht gemacht.
Nee. Ich glaube auch, dass das die Ursprungsidee war.
Glaube ich auch. Ja, dann wird er da gerettet und dann lässt er sich von dem Hubschrauber in so einem Ring, an dem er da hängt, obwohl dann steigt er kurz oben ein, und dann lässt er sich aber direkt zur Disco Volante bringen.
Ja, weil da ist natürlich jetzt auch nochmal Vorspul-Action.
Ja.
Also da gibt es jetzt irgendwie nochmal auch diesen Kampf mit dem, wie heißt er, Lago?
Lago,
Lago, genau. Ja. Der ja nicht dreidimensional sehen kann, also dafür Respekt. Das
aber der Kampf, ne? Also man muss sagen, die Disco Volante mittlerweile hat sich schon um die Hälfte verkleinert, weil sie das Rückteil abgelassen hat, auf dem dann noch der Hauptteil der Crew ist. Also 10 Leute mit einem Maschinengewehr und dagegen so 5 Militärboote schießen, in der Hoffnung, doch noch was ausrichten zu können. Mhm. Und wir sind
Rückteil
dann auf,
explodiert überraschend dann.
Genau. Ja, ja. Und wir sind dann auf dem Rest der Disco Volante, der in einem Affenzahn übers Meer pest.
Ist ein Tragflächenboot. Da hat sich ein Tragflächenboot darin versteckt.
Stimmt.
Na, ein sehr, sehr schnelles Tragflächenboot. Und
so
Bond,
geil, dieses Vorgespult ist. So Hammer aus. Vor allem nicht nur, dass sie vorspulen, sondern auch immer noch die gleichen Szenen immer wieder benutzen.
Naja.
Wir fahren an dem gleichen Stein 3-mal vorbei.
Na. Eigentlich fahren wir über den gleichen Stein 3-mal drüber.
Ja, das stimmt.
Also genau
stimmt.
So sieht es aus.
So, ja, da hatten sie überhaupt keine Zeit mehr noch abzuspringen.
Aber was so geil ist, Bond klettert dann in das Schiff rein und so und dann kommt in der Kabine, in der Haupt, was, wie heißt nicht Kabine? Da wo es Steuerrad ist und so. Da kommt es dann zum großen Endkampf gegen Lago und den Rest der Disco Volante Besetzung, der noch da ist. Das ist ein harter Faustkampf, wo mit allen Mitteln gekämpft wird. Bond muss quasi erstmal alle anderen ausschalten, bevor er an Lago kommt.
Ja.
Aber jeder, der in diese Kabine kommt, hat gerade noch einen Charlie Chaplin-Film geguckt und gedacht, er müsste ihn jetzt reenacten, weil das ein absoluter Slapstick-Kampf ist. Das stimmt. Jeder so, lalalala, oh, pff, und dann kommt so der Nächste rein. Und dann passiert auch so, dass so zufällig einer mit so einer Flasche Champagner auf ein Tablett reinkommt und so voll im Weg ist. So, und du denkst so, was? Was passiert denn hier? Alles
bei ihm hat man gesagt, er soll um 14.13 Uhr, weil dann oben die Siegesfeier ist, erscheinen. Aber
das passiert alles gleichzeitig. Das ist unglaublich. Das ist ein unfassbarer Slapstick-Kampf, während auf den Bootsfenstern die Fahrt über die Steine 5-fach vergrößert und 100-fach beschleunigt abläuft.
Und das Lustige ist, als hätte dieser ganze Film quasi als ursprüngliche Regieanweisung bekommen, wenn ich einen normalen Faustkampf sehen, flipp ich aus. Und dann die Leute so schwitzen. Okay, hier können wir das Zimmer demolieren. Hier kann er mit den Stühlen kämpfen. Hier haben wir Wasser. So, das ist irgendwie, als wäre immer, jeder Kampf muss irgendwas ganz völlig, speziell, aber eigentlich was total Sinnloses haben.
Ja. Jetzt schicken wir noch den mit der Champagnerflasche rein.
Und dann erwischt er Lago, der über dem, also beziehungsweise, nee, er schießt ihn fast und er wird dann von dem Wissenschaftler, nee, von dem Mädel, von Domino, genau. Nur der Wissenschaftler lebt auch noch, deswegen hat er erschossen und bricht mit quasi auf dem Steuerrad zusammen.
Ja.
Und daraufhin können sie dann nicht mehr irgendwie, weil das Steuer ist blockiert. Ja, nimm den Typen runter. Das ist ja blockiert, weil der Typ darauf liegt. Aber er formuliert es so, oder in der Situation tut er so, als wäre es was Technisches.
Es ist auch
was
eine stressige Situation.
Lösen kann, ja.
Es ist eine sehr stressige Situation.
Und dann finde ich auch gut, dass sie dann quasi, sie springen sie, ich kann nicht schwimmen, dann lernen sie es. Also da wird dann schnell abgesprungen und dann explodiert das Schiff, weil es in 5000 km/h auf die Felsen auffährt. Ja.
Und das war's dann mit Nummer 2.
Mhm. Und dem Schiff.
Und dem Schiff.
Das schöne Schiff.
Alle sind gerettet.
Außer der Krebs.
Oh, dem geht's auch gut.
Ja, okay.
Der baut sich jetzt aus den ganzen Leichen ein neues Riff.
Ja. Schöner, schön zu essen.
Nimm künftig ein.
Nom, nom, nom. Verbrecher schmecken am leckersten.
Und dann macht Bond so ein Notfloß auf.
Wird abgeworfen von dem Flugzeug.
Genau,
stimmt. Ja.
Und daran ist ein Atombombenballon.
Ja, absolut.
Ein Atombomben-Heliumballon, den er noch da aufpustet. Der dazu da ist, dass ein Flugzeug mit so einer Ballonaufsammelvorrichtung den Ballon aufsammelt und dadurch Bond abschleppt.
Das ist auch eine unglaubliche Situation. Der macht sich ja die Schnur dieses Ballons so hinten am Badeanzug, wollte ich schon sagen, an seinem Tauchanzug fest. Und er hat auch keinen Tauchanzug mit Beinen, sondern so trägt darunter eine Shorts und hat quasi so eine quasi Aerobic artige, quasi, wie nennt man das halt im Bade?
Sieht aus wie so ein Sackschoner. Man muss sich ja so ein bisschen
wie
in einem Cameo-Video damals
zu Word Up. Und wenn man sich vorstellt, wie schnell fliegt so ein Flugzeug?
Ja.
900 Kilometer?
Ja.
Wird quasi, also ich glaube,
also nicht schneller als das Boot, muss man ehrlicherweise sagen.
Also ich glaube, so dieses, wenn du da eingesammelt wirst von so einem Flugzeug, das kneift unangenehm im Schritt.
Glaube ich auch.
Unangenehm.
Glaube ich auch. Aber er hatte ja vorher auch schon so einen geilen Buddy an, wo er dann drunter aber noch so eine Unterhose hatte. Also es ist insgesamt wieder on point.
Vor allem ist ja auch nur er an dem Seil, also er muss Domino dann festhalten, damit
was
sie nicht
auch abstürzt. Was er natürlich kann, trotz 900 km/h.
Hallo? Einen kleinen Finger.
Ja, dann hört es auf. Interessanterweise bei den anderen Bonds, ich wäre ja im Abspann immer gewesen, das war's, but Bond will be back.
Ja, das haben sie irgendwie sogar begründet. Also ich habe vergessen, warum, weil ich es so langweilig fand. Ach aber so. Das ist quasi.
Es gab einen Grund, sie wussten nicht, ob es weitergeht.
Ja, sie wussten nicht, was als nächstes kommt oder irgendwie so gab es da so ein Problem.
Verstehe.
Deswegen haben sie es bei dem ausnahmsweise weggelassen.
Verstehe. Und dann war es vorbei. Dann haben wir es alle geschafft.
Der war teurer als die ersten drei Bond-Filme zusammen. Es war ja der vierte. Das nochmal als Info dazu.
Ja, der hat Sauerstoffflaschen.
Ja, wahrscheinlich die ganzen Beerdigungen von den ganzen toten Stuntmen, die da.
Und ich finde, da steckt aber auch mehr drin als in den drei letzten Bonds zusammen.
Also, ja, ist halt viel los, ne? Also wahnsinnig viel los. Mit den, also auch was da alles fährt und fliegt und schwimmt und also die ganzen Fahrzeuge auch, das ist echt eine Menge los.
Ja. Und ich glaube, unter Wasser.
Das Jetpack alleine wird ja wahrscheinlich schon die Hälfte der Gagen irgendwie gekostet haben.
Und auch so unter Wasser drehen ist wahrscheinlich per se einfach dreimal so teuer wie über Wasser drehen.
Vor allen Dingen wahrscheinlich musste halt Sean Connery auch da richtig gute Toupees für haben. er hat ja trocken und feucht Toupees. Ja. Also da gibt es ja auch, und die sind ja auch nicht billig. Wahrscheinlich, wenn die ganze Zeit im Salzwasser rumhängst, so.
Aber meinst du, was die an Shampoosflaschen für den Film ausgegeben haben? Nee, du bist noch nicht gut reingekommen. Mach das nochmal.
Wackel.
Ja. Und ich will nochmal ganz klar sagen, jetzt, wo wir zum Ende kommen, auch nochmal an die Zuhörer. Ich bin nicht dafür, dass Leute sich an Schildkröten ranhängen. Falls ich da Beschwerdemails kriege, ich fand es nur kurz irgendwie witzig, aber keine Angst.
Bitte, wenn es dir angeboten würde und man würde dir sagen, keiner kriegt's mit, dann würdest du es machen.
Weiß nicht. So die alte, würdest du ein Verbrechen begehen, wenn es keine Konsequenzen hätte?
Ja, aber da redet man meistens von Mord
oder
nicht davon mit Schildkröten.
Würdest du lieber mit einer Schildkröte schwimmen oder dich von Nils mit einem Nerzhandschuh massieren lassen?
Schwierige Frage.
Das beruhigt die Hormone.
Zwei unterschiedliche Tiere wurden hier gequält.
Eine Fangfrage, ja.
Du müsstest dann aber auch die Gardine runterlassen.
Ja, dann habe ich mich entschieden.
Wenn du auf die Haare aufpasst.
Ja, eben. Genau.
Wüstling.
Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Also ich fand den gut. Ich finde, das ist ein guter Bond. Den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm von diesen Bonds, die man so kennt.
Ja. Du hast halt recht, dass der nicht so diese Spannung hat, dass man schaffen die das, die Atombombe, aber dass er trotzdem spannend ist. Schon, er hat gut Tempo.
Viel und Action. Ja,
aber tatsächlich vergisst man zwischendurch, ach ja, stimmt, die Atombomben wollten ja
nehmen.
Stimmt. Ja.
Ich finde, kann man echt gut gucken. Gerade wegen dieser, also ich würde echt allen Leuten, die Actionfilme mögen, tatsächlich diese Unterwasserszene sehr empfehlen, weil die echt.
Ich weiß auch nicht, bei welchem von den ersten dreien, die wir schon gesehen haben, aber einen von denen fand ich sehr langweilig. Da war der jetzt auf jeden Fall eine gute andere Sache.
Ja, ich will es, eigentlich müssten wir jetzt mal sagen, niemals nie gucken. Einfach nur, um den direkten Vergleich zu haben.
Du, wir haben einfach so viel Zeit, dass wir das zwischendurch mal machen jetzt. Überhaupt kein Problem.
Den gucken wir irgendwann mal.
Genial.
Wie hat er dir denn gefallen, Andreas?
Oh, ganz gut. Wie schon angemerkt, ich fand ihn nicht sonderlich spannend. Ich war gut unterhalten. Natürlich auch mit einer distanzierten Art und Weise habe ich mich auch belustigt fühlt über die ganzen schäbigen Chauvi-Sprüche, die da waren natürlich.
Das kauft man ja mit Bonzo. Ja.
Also das war schon, also da waren wirklich ein paar sehr lustige Szenen dabei.
Hat zum Glück keinen Ford Fairlane-Charakter, da ist er ja noch so ein bisschen.
Aber ich war gut unterhalten, ich habe den auch zusammen mit meinem 15-jährigen Sohn geguckt.
Ah ja.
So war zumindest der Plan, der ist aber irgendwie nach einer Viertelstunde ausgestiegen. So, ich dachte, ich kann da vielleicht noch ein bisschen was rausquetschen, so einer jugendlichen Perspektive auf so einen Film, aber nee, war nicht.
War nicht. Beziehungsweise er hat dir eine gegeben, indem er den Raum verlassen hat.
Genau. Papa, ich muss da, ich habe da gerade eine dringende
Hausaufgabe.
Ich glaube, ich habe den Herd an. Ich wollte richtig mal die Küche putzen. Ja. Jetzt ist es soweit.
Es ist interessant, dass wir den Leuten immer Filme geben, die ihre Kinder nicht zu wertschätzen wissen.
Ja, aber
doch bei Johnny und Tanja auch.
Ziehen wir aber bis zum Ende durch, glaube ich. Obwohl Harry Potter könnte dann vielleicht eine Sache werden, aber da müssten die Kinder jünger sein.
Ja, Harry Potter wird auch noch interessant.
Für dich.
Ja.
Ich freue mich total drauf.
Ja, ich wollte es auch mal klarstellen, ich hasse Harry Potter ja nicht. Ne? Die Leute denken alle, dass ich Harry Potter hassen würde. Ich verstehe es halt einfach nicht.
Das finde ich eine geniale Ansage übrigens.
Ich noch
Kinder verstehen Harry Potter.
Ein schöneres Urteil ist noch, für Hass interessiert es mich einfach nicht. Es ist oft noch vernichtender irgendwie. Ja.
Ja, eigentlich hätte ich das auch immer über die Lindenstraße gesagt, da ich aber gezwungen werde, es zu gucken, hat sich jetzt mittlerweile in was sehr Persönliches entwickelt.
Es ist einfach zu komplex. Ich kann auch Transformers nicht folgen. Ich check einfach ab Punkt X nicht mehr, worum es geht.
Aber Transformers kann ich es verstehen, weil das so krass psycho geschnitten ist, dass du wirklich irgendwann
das
nicht mehr durchsiehst.
Und manchmal auch, also das hatten wir sogar heute an zwei, drei Stellen irgendwie. Da, in den alten geht es noch einigermaßen, aber und deswegen bin ich bei Harry Potter, ich bin einfach ratlos. Wieso hat der Ball jetzt Flügel? Was ist da los?
Du, wir gehen das zusammen durch. Ne? Ja, Hand in Hand werde ich dir Harry Potter erklären.
Das werden wir tun.
Kleine Kinder haben es verstanden und wir werden auch schaffen, dass du es verstehst.
Andreas, gibt es irgendwas noch, was du uns zu erzählen hast, wo wir dich jetzt mal sehen können? Gibt es ein neues Programm? Bist du auf Tour?
Ich bin als Stand-Up-Comedian unterwegs. Mein Programm heißt Single Dad. Also da erzähle ich dann quasi aus
meinem... Von deinem 15-jährigen Sohn?
Ich habe noch einen 17-Jährigen dazu und quasi erzähle davon, wie das so ist und war, nach einer 17-jährigen Beziehung so Ende 30 zum ersten Mal allein zu leben. Und ja, einfach andreasweber.me. Einfach schauen, ich bin eigentlich fast überall.
Ja, und ihr könnt auch bei uns auf Twitter vorbeigucken, weil da haben wir dich auch retweetet. Also wer dich auf Twitter sucht, findet dich da auch.
Wortweber auf Twitter.
Ja, genau.
Wie heißen wir denn auf Twitter, Maria?
Wimaf war weg.
Und warum denn?
Weil Wimaf schon weg war.
Da könnt ihr uns auch jederzeit anschreiben, wenn ihr Sorgen und Probleme habt oder irgendwie nicht wisst, mit welchem Spruch man eine Leiche cool bei einem Tanzabend auf den Nebentisch setzt. Ja.
Und wenn euch dieses Twitter nichts ist, von dem alle so viel reden, dann könnt ihr uns auch E-Mails schreiben unter wimaf@poolartists.de, wo sich immer wieder bei mir beschwert wird, dass man nicht versteht, was nach wimaf@ kommt. Aber Leute, spult zurück.
aber vielen Dank, dass du bei uns warst, Andreas.
Danke,
es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Sehr viel Freude.
Du bist ja auch einer der wenigen Gäste, die quasi nicht in Berlin wohnen, deswegen sind wir immer noch viel dankbarer, dass du es geschafft hast, bei uns
vorbeizukommen. Es war mir eine Herzenssache und ich merke auch, ich habe mich schon mehr vorbereitet, aber ich bin ja auch nicht Lars Eidinger.
Du so mit einem YouTube-Clip.
Du bist auch jederzeit wieder herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Das war ein großer Spaß.
Ja.
Und ja, liebe Zuhörer.
Ich muss jetzt Lindenstraße gucken, deswegen hasse ich euch gerade alle.
Das wird auch ein großer Spaß. Ja. Bis zum nächsten Mal und Mats, macht es gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?